Wir schauen heute in die unbekannteren und obskureren Ecken eurer Streamingdienste und geben euch 10 Geheimtipps, die ihr nicht verpassen dürft. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Muipilot-Podcast Streamgestöber. Wir nehmen heute eine neue Folge auf und ich habe hier an meiner Seite für unseren Super-Special-Geheimtipp-Podcast unsere Fantasy-Expertin und heute auch Geheimtipp-Spezialistin Esther Stroh. Hallo Esther!
Hallo Andrea!
Ja, wir begeben uns heute, wie im Introsatz schon erwähnt, in die etwas unbekannteren Ecken von euren bzw. unseren Streamingdiensten und gucken auch mal auf ein paar Streamingdienste, die wir hier nicht so oft erwähnen. Wir reden ja ganz viel über Netflix und Amazon, weil das natürlich die meisten Abonnentinnen und Abonnenten hat und demnach auch die meisten Zuschauerinnen bei ihren Serien. Aber wir wollen heute auch mal ein bisschen zu Apple TV Plus gucken, wo wir tatsächlich sehr viele Tipps haben heute. Genau, ist kein Werbepodcast für Apple TV Plus, Esther, oder?
Wir sind da nur einfach so gerne und können da so selten drüber reden, weil da so wenige haben.
Genau, da erfahrt ihr heute ein bisschen was. Wir haben auch TV Now dabei. Wir haben auch Amazon Channels und Netflix mit dabei, aber eben auch ein paar unbekanntere Sachen. Esther, sag doch mal, wie war Ostern?
Ja, schön war's. Also abwechslungsreich im Wetter, würde ich sagen, und kreativ in der Eierbemalung. Und ansonsten mal eine ruhige Auszeit. Ja, ja. Bei dir?
Ja, bei mir war es auch schön. Ich meinte ja vorhin schon zu dir, ich war gestern in Eberswalde. Das ist, für alle, die nicht wissen, wo Eberswalde liegt, das ist in Brandenburg. Da habe ich nämlich einen Kleingarten, ganz ganz spießig bin ich vor einem Jahr unter die Spießer gegangen, unter die Hobbygärtnerinnen. Und da hat's geschneit gestern, waren wir dort, haben ein bisschen renoviert und es hat geschneit. Und da war ich doch schon ein bisschen verdutzt. Es hat doch viel gehagelt, also naja, typisch Ostern, typisch April.
War alles dabei auf jeden Fall.
Ja, war alles dabei. Esther, sag mal, wie oft kommt es denn vor, dass du was guckst, was niemand anders gesehen hat? Also quasi, dass du die Geheimtipp-Überbringerin für die anderen bist?
Kommt drauf an, in welchem Rahmen. Also in meiner Familie habe ich das Gefühl, da schaut kaum jemand irgendwas. Da kann ich immer alles reinbringen. Und in der Redaktion, keine Ahnung, es ist schwer einzuschätzen. Manches redet man ja dann auch gar nicht, wenn man denkt, ach, das ist so klein, lohnt sich da überhaupt was zu schreiben? Müsste man vielleicht mal ein bisschen größer immer aufziehen und sagen, ey, da gibt's diese tolle Sache, zahlt da gefälligst was für.
Ja, das stimmt. In manchen Kreisen kann man dann mit Geheimtipps wie The Witcher oder Herr der Ringe daherkommen. Und in manchen Kreisen holst du auch mit der kleinsten Futzelserie niemanden ab, weil es alle schon gesehen haben.
Also wenn Max hier wäre, dann wäre sowieso alles verloren, glaube ich.
Gut, dass Max nicht da ist. Nee, es ist nie gut, dass Max nicht da ist. Max, wenn du das hörst, es ist sehr schade, dass du nicht da bist. Was ich meinte ist, es ist gut, dass er nicht da ist, weil wenn er da wäre, dann würde er bei jeder Serie sagen, die habe ich schon 3-mal gesehen und das auch schon vorletztes Jahr, bevor sie rauskam. Ja, unser Serien-Max, der immer alle Screener und alle Serien guckt, unser Binge-Weltmeister. Genau, dann gehen wir doch direkt über zu unseren 10 Geheimtipps, damit wir hier niemanden auf die Folter spannen müssen. Und wir haben versucht, das ein bisschen zu ordnen. Es war nicht ganz so einfach, weil wir wollen uns natürlich auch gut abwechseln beim Quatschen heute, wenn wir euch die Tipps vorstellen. Der liebe Max und der liebe Matthias, unsere Kollegen aus der Muipilot-Redaktion, haben uns auch 2 Sprachnachrichten geschickt. Die werden euch auch was vorstellen. Da sind wir schon sehr gespannt drauf. Und wir haben das geordnet. Von, ich sag mal, gruselig, thrillig, sehr Suspense, spannend, bisschen Horror hin zu alberner Comedy. Also das ist unsere Skala heute.
In aufsteigender Reihenfolge von Angst haben bis Lachen.
Ist das deine Skala, wie du deine Serien sonst auch einteilst?
Wie ich sie gucke, wenn das Bett noch fern ist. Nicht direkt vorm Schlafen gehen, das ganz Gruselige. Lieber kurz vorher noch ein bisschen was Leichteres.
Genau, dann fangen wir jetzt mal an mit den Sachen, die ihr vielleicht nicht direkt zu Bett gehen gucken solltet. Also gibt's auch eine kleine Warnung. Wir sagen euch natürlich auch immer, in welcher Stimmung ihr sein solltet, wenn ihr diesen Geheimtipp anfängt. Wir werden euch nicht spoilern, weil wir wollen natürlich, dass ihr die Serien noch guckt und wir gehen davon aus, dass ihr sie noch nicht kennt, sonst ist das natürlich alles ein bisschen ad absurdum. Genau, also es gibt keine Spoiler. Und dann fangen wir doch gleich mal mit dem ersten von unseren 10 Geheimtipps an, und zwar was zum Gruseln. Esther, Bühne frei, Film ab.
Ja, ich habe mitgebracht Servant, die Serie, geschrieben wie der Diener, also Servant. Und die gibt es seit Ende 2019, glaube ich, schon bei Apple TV Plus. Da kam die erste Staffel, ragte dann noch ein bisschen in 2020 rein. Und jetzt kam gerade die zweite, deshalb ist das wieder gerade sehr präsent in meinem Kopf. Und es ist eine Horrorserie, wie wir ja schon angekündigt haben, dass es was zum Gruseln gibt. Als Aushängeschild wird immer so ein bisschen gesagt, dass sie von M. Night Shyamalan mitproduziert wurde. Und der hat auch, glaube ich, 4 Episoden Regie geführt. Und es geht um ein Paar in Philadelphia, das eine ziemlich krasse Tragödie erlebt hat, und die holen sich jetzt ein Kindermädchen ins Haus, um auf das Baby aufzupassen, das sie da haben. Das ist alles sehr mysteriös am Anfang, und relativ schnell kriegen wir dann mit, ich glaube sogar schon in der ersten Folge, dass dieses Baby, was sie da bei sich zu Hause haben und betreut haben wollen, in Wahrheit eine Puppe ist, zumindest in unseren Augen als Zuschauer. Und das ist alles super gruselig, warum die jetzt für diese Puppe unbedingt eine Nanny wollen. Und ich glaube, zur Handlung müssen wir gar nicht so viel verraten. Das entfaltet sich dann so ganz langsam und gruselig. Und was mich an Servant so begeistert, ist, dass es so eine ganz andere Art von Horror ist, als man es sonst so sieht. Also ihr habt da jetzt nicht so viel Jumpscares und Monster, die irgendwo rumlaufen, sondern das ist eher so eine ständige Beunruhigung, die in diesem Haushalt herrscht. Wie die Leute sich verhalten, was da passiert. Man weiß nie so richtig, geht da wirklich was Übernatürliches vor? Sind die alle nur einfach ein bisschen seltsam? Und was ich sehr faszinierend finde, ist, dass diese Figuren, das sind eigentlich nur eine Handvoll, die Frau, ihr Mann, das Kindermädchen und der Bruder der Frau taucht doch relativ häufig vor, die sind alle super unsympathisch. Also
Tatsache.
Es ist so verrückt. Also normalerweise bin ich ganz schnell weg, wenn keine Figur mir irgendwie sympathisch ist und mich in die Serie zieht, aber die sind alle so übertrieben und sympathisch, dass es einfach super faszinierend ist und auch zu dieser Horrorserie passt, dass du gar nicht weißt, wen du mehr hassen sollst. Und ja, so entfaltet sich das dann mit irgendwelchen Anklängen. Auf einmal ist das Baby vielleicht doch echt, oder hat die Frau, die das Kindermädchen, irgendwelche, weiß ich nicht, wo das herkommt, also seltsame, geheimnisvolle Ursprünge. Ich glaube, du hast auch die erste Staffel gesehen oder sogar die zweite, Andrea.
Ich habe Staffel 1 geguckt, auch direkt als Apple TV Plus zu uns kam. Ich weiß nicht, wobei Apple TV Plus ist ja, glaube ich, damals im November gestartet, und im Dezember kam die erste Staffel von Servant. Genau, da habe ich es mir geholt und habe dann auch gleich reingeguckt und mir die erste Staffel angeguckt. Und freue mich schon drauf, wenn ich jetzt bald mal die zweite Staffel in einem Rutsch durchbingen kann. Ich fand die erste Staffel auch großartig. Ich fand es wirklich, wirklich cool. Ich bin aber auch riesiger Shyamalan-Fan, und man merkt seine Mystery-Horror-Thriller-Anfänge auch immer mit so einem ganz skurrilen Humor dabei, aber das scheint da total durch. Also ich musste schon öfter mal so ein bisschen an die Stimmung in Sixth Sense denken, aber gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen mit so einer schrägen Humorprise, wie man es zum Beispiel aus seinem kleinen Horrorfilm The Visit kennt. Und ich glaube, meine Lieblingsszene war, genau, muss vielleicht dazu sagen, der Ehemann ist Koch, und man sieht ihn des Öfteren kochen, und ab und zu hat er halt auch Tiere beziehungsweise lebende Tiere zu Hause, die noch gekocht werden, und dann sieht man ihn zum Beispiel mal Aale töten und häuten, und das ist auf so eine unangenehme Art und Weise inszeniert wie der Rest der Serie. Das ist großartig, wirklich großartig. Und Esther, du als Harry Potter Fan, hast du dich gefreut, wer den Bruder spielt?
Ja, natürlich. Rupert Grint mal in einer Rolle zu sehen, wo er sauft und kokst und flucht, und das war auf jeden Fall eine sehr schöne Abwechslung. Und klar, die anderen kennt man auch alle. Das Kindermädchen Tiger Nell Free, die ist eigentlich aus Game of Thrones mal zu sehen gewesen. Und Toby Cabell und Lauren Ambrose, das Paar, die hat man auch schon häufiger mal in Filmen gesehen. Und was du gerade sagst zum Essen, ich habe auch noch nie gesehen, wie Essen so eklig und gruselig inszeniert wird. Also die vom Geräusch der Knochen, die irgendwie brechen, wenn irgendwas zubereitet wird, von den Aalen, die sich da noch winden. Und das passt dann auch super, finde ich, zu der Art, wie die Kamera eingesetzt wird. Also ich habe noch nie so bewusst auch in einer Horrorserie mit Kameraarbeit mich reingezogen gefühlt. Also das ist dann manchmal so ein bisschen verschoben, dass du denkst, kannst du nicht ein bisschen nach links drehen, dass ich die Person ganz im Bild sehe? Oder warum ist der da jetzt dieser Luftballon die ganze Zeit vor dem Gesicht an dieser Essenstafel? Ich will doch nur den Schauspieler sehen. Es sind so ganz ganz kleine Tricks und Kniffe, die dir irgendwie dieses Gefühl geben, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist hier ganz seltsam.
Ja, da hat, jetzt wo du es sagst, fällt mir das auch wieder ein, weil es schon ein bisschen her, dass ich die erste Staffel gesehen habe. Da hat sicher Shyamalan auch ein bisschen Einfluss drauf gehabt, weil die Kameraarbeit in seinen Filmen, die ist ja auch immer sehr speziell, also vor allem zu Beginn seiner Karriere in Sixth Sense und Signs fällt es ganz, ganz stark auf, aber auch bei The Village und auch dann eben bei späteren Filmen, die ich dann nicht mehr ganz so gut fand, alle, aber zum Beispiel The Visit liebe ich auch total. Die Kamera spielt eine unglaublich wichtige Rolle in seinen Filmen. Wie er Sachen einfängt, trägt halt massiv zu dem unbehaglichen Gefühl bei quasi. Und in Servant, ich weiß gerade nicht, wer die Kamera gemacht hat, aber fand ich auch ganz großartig. Immer so ein bisschen schräg und verschoben, genauso wie die Geschichte, die erzählt wird.
Mhm. Und ja, also ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, wer mich am meisten nervt im ganzen Ensemble, ist es tatsächlich die Ehefrau. Die spielt Lauren Ambrose so großartig, dass wenn ihr noch euch erinnert an die Ehefrau von Walter White in Breaking Bad, da kommt die
Skyler.
Da kommt die sehr gut ran. Die war ja fast mal Jugendwort des Jahres, Skyler, wenn man total genervt ist. Aber die hat da echt nochmal ein ganz neues Level an, schüttel dich, wenn du siehst, wie sie sich verhält und benimmt.
Ja, und das finde ich so großartig, weil ich bin normalerweise auch sofort weg, wenn ich Figuren nicht sympathisch finde, aber bei The Servant bleibe ich vielleicht sogar deswegen dran, weil das Miteinander der Figuren auch einfach so interessant ist und so unangenehm, aber trotzdem extrem spannend.
Und ja, passt auch zu jetzt Corona-Zeiten, dass alles in einem Haus spielt. Also die mussten sich nicht viel umstellen beim Dreh der zweiten Staffel. Und dass es in Philadelphia spielt, passt natürlich auch wieder zu M. Night Shyamalan, weil der ja da ständig dreht in seiner Hut.
Im Shyamalan-Verse spielt alles in Philadelphia, von Unbreakable über Split bis hin zu Glass.
Ich habe jetzt gelesen, dass der neue Film, der von ihm kommt, Old, tatsächlich einer der ersten ist, der nicht da gedreht wurde, ja.
Ich habe den Comic gelesen, auf den Old basiert. Also da bin ich auch sehr gespannt, wird auch wieder Mystery-Thriller werden, Mystery-Horror-Thriller. Und der spielt an einem relativ warmen Strand, also das passt dann
das
nicht
zu Philadelphia.
Das kann Philadelphia
nicht bieten.
Genau. Esther, wie viel Zeit muss man denn ungefähr investieren in Servant?
Gar nicht viel. Also die Staffeln sind nur so, jetzt überlege ich gerade, 10 oder 12 Episoden, aber die sind dann alle nur so eine halbe Stunde, wenn überhaupt lang. Also das habt ihr ganz schnell weg und ich würde tatsächlich auch euch raten, das am Stück zu gucken, weil wenn man natürlich immer Woche pro Woche immer so 20 bis 30 Minuten hat, dann hat man so einen Kurzschock oder so, aber wenn man es hintereinander wegschaut, ist es halt mehr, dass man reingezogen wird in diese unheimliche Welt, andere Welt, ja.
Ein snackable Horror-Binge, quasi, um hier so ein paar Anglizismen zu bemühen. Genau, 2 Staffeln Servant bei Apple TV Plus. Weißt du zufällig, ob das verlängert wurde?
Das sollen noch mehr kommen. Ich glaube, es ist insgesamt auf 5 Staffeln ausgelegt und die dritte ist auf jeden Fall schon in Planung.
Ja. Alright, dann mache ich mal weiter mit dem zweiten Geheimtipp für heute. Und zwar auch eine Horrorserie mit so ein bisschen einem kleinen Twist auf jeden Fall mit dabei. Und zwar rede ich von Evil, also E-V-I-L, das englische Böse. Da gibt es jetzt in Deutschland eine Staffel bei Join Plus. Und ich muss gestehen, ich habe mir zum ersten Mal Join Plus geholt, extra dafür, weil ich so viel Gutes über diese Serie gehört habe und es klang einfach nach einer Horrorserie, die wie gemacht ist für mich, maßgeschneidert. Wenn ihr jetzt, nachdem ich euch mehr darüber erzählt habe, auch Lust bekommen habt drauf, es gibt bei Join Plus einen Gratismonat. Das heißt, wenn ihr Join Plus abonniert, könnt ihr da erstmal einen Monat gratis rumstöbern, bevor man dann, ich glaube, 7 € bezahlt dafür. Genau, zur Info, weil Join Plus ist jetzt nicht der bekannteste Streamingdienst. Genau, deswegen das als Info. Genau, eine Staffel mit, ich glaube, 13 Folgen. Die Folgen dauern jeweils so 40 bis 45 Minuten, also eigentlich ziemlich klassisches Network-Format. Genau, und es ist bereits um eine zweite Staffel verlängert, die allerdings schon eine Weile auf sich warten lässt. Ich vermute auch, dass da Corona dahinter steckt. Die Macher dieser coolen Horrorserie haben mich da reingezogen. Und zwar ist es von Robert und Michelle King, einem Power-Couple aus Hollywood, die unter anderem verantwortlich waren für The Good Wife und verantwortlich sind für The Good Fight, also zwei ganz, ganz großartige, zwei der großartigsten Dramaserien mit starkem Comedy-Einschlag, die es so gab, die letzten 10, 15 Jahre. Ich weiß gar nicht, wann The Good Wife angefangen hat. Und jetzt machen sie eine Horrorserie. Das ist natürlich fast irgendwie so eine 180-Grad-Wendung, aber man merkt tatsächlich, dass es von den beiden ist. Und zwar geht es um eine forensische Psychologin, die von zwei Typen angeheuert wird, ein angehender Priester und ein Schreiner. Die beiden arbeiten für die katholische Kirche und sie prüfen übernatürliche Phänomene auf ihre Übernatürlichkeit. Und genau, und sie, die Hauptdarstellerin, ein wahnsinnig großartiger Charakter, wirklich so eine coole Figur habe ich schon lange nicht mehr innerhalb von ein, zwei Folgen so lieben gelernt. Sie ist mehr oder weniger alleinerziehend, ihr Mann arbeitet am Mount Everest und sie erzieht ihre vier Töchter, auch was ich selten sehe bei einer Hauptdarstellerin, ihre vier Töchter alleine in, genau, ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Stadt es spielt, irgendwo in den USA. Und lässt sich halt auf diese zwei Typen ein und mit denen die Phänomene zu erkunden. Und letztlich ist es so ein, also ich habe erst zwei Folgen gesehen, aber ich fand diese Folgen so großartig, dass ich es heute mitnehmen musste hier und euch empfehlen musste. Wenn die diese Fälle untersuchen, ist es mega spannend, weil meistens ist es so, beziehungsweise fast immer ist es so, dass es eben nicht übernatürlich ist. Sie ist auch überhaupt nicht gläubig, also sie weigert sich auch bisher auf jeden Fall noch da wirklich an was Übernatürliches bei dem Ganzen zu glauben. Während wir halt auch den Priester haben, der übrigens gespielt wird von hier Luke Cage, Darsteller David, warte mal, jetzt muss ich kurz nachgucken, David Acosta, glaube ich, heißt er. Genau, auch ganz großartige Rolle und der hat zum Beispiel Visionen. Man weiß nicht, ob sie von seinem Drogenkonsum kommen oder ob es tatsächliche Visionen sind, des angehenden Priesters. Und das sieht dann halt so aus, dass sie Fälle untersuchen, wo die Frau nachts aufwacht und der Mann, ihr Mann steht ganz kathartisch so vor, nicht kathartisch, welches Wort suche ich? Steht auf jeden Fall ganz stumm vor dem offenen Kühlschrank und bewegt sich nicht und man hört ein sehr gruseliges Geräusch im Hintergrund. Im Endeffekt kommt halt zum Beispiel raus, dass das Geräusch von dem kaputten Geschirrspüler kam und der Mann letzte Woche einen schweren Sturz hatte, wo er auf seinen Kopf gefallen ist und ein Aneurysma hatte. Also es ist sehr interessant, weil gleichzeitig gibt's aber auch übernatürliche und unfassbar gruselige Elemente,
Ich habe Ostern deinen Tweet gesehen, wo du so eine halb verkohlte Visage mit weißen Augen getweetet hast, wo ich dachte, Hammer, Maske, will ich sehen.
Darauf wollte ich tatsächlich gerade zu sprechen kommen, weil bis jetzt in den ersten zwei Folgen, genau, ich kann euch auch gar nicht spoilern, weil ich habe ja noch nicht mehr gesehen, hat sie immer wieder Albträume und in diesen Albträumen schleicht ein Dämon zu ihr ins Zimmer und zu ihr ins Bett und redet schreckliche Sachen und macht schreckliche Sachen und man weiß, es ist ein Traum, aber man ist sich nicht sicher, ob es nicht doch irgendwie echt ist und irgendwas Übernatürliches, Böses im Gange ist, was ihr diese Albträume beschert. Und dieser Dämon, und da kommt dann dieser unglaublich großartige Humor von den Machern, von den Kings durch, der ist extrem gruselig, aber gleichzeitig, sobald er zu reden anfängt, ist er auch extrem witzig. Und dann weißt du nicht, soll ich jetzt lachen oder soll ich mir die Decke über den Kopf ziehen, weil es so gruselig ist. Und diesen Spagat, den musst du echt mal schaffen. Genau, gleichzeitig ist es auch extrem sympathische Serie, weil die Hauptcharakter extrem sympathisch sind. Und Esther, für dich als großer Lost-Fan, die niederträchtige Bösewichtrolle spielt Michael Emerson, den wir als Benjamin Linus aus Lost kennen und der macht es so großartig, genau.
Also André, du hast mich ja vorher schon überzeugt, aber jetzt werde ich garantiert aufholen, dann können wir immer drüber reden.
sehr gut, genau. Und vielleicht noch ein paar Infos. Es ist wirklich so eine Fall-der-Woche-Serie bisher, was ich ja liebe über alles, aber hat natürlich auch einen sehr, sehr spannenden, übernatürlichen Bogen, der jetzt schon stark vorangeht. Und sie kommen sich da irgendwie in die Haare mit so einem übernatürlichen Geheimbund. Und genau, die Hauptrolle wird von der Holländerin Katja Herbers gespielt. Ich kannte die vorher nicht. Sie war offenbar eine Staffel lang in Westworld dabei. Sie ist auf jeden Fall sehr gut. Ich würde so ein bisschen beschreiben als cleverer Schockgrusel mit genügend Atempausen. Und die Moviepilot-Community gibt dem Ganzen eine 7,1. Ich habe aber gesehen, Max gibt dem Ganzen eine 8 von 10, also er hat es natürlich schon gesehen. Und ich empfehle es euch auf jeden Fall, wenn ihr Horror mögt. Wenn ihr auch ein bisschen Humor in eurem Horror mögt und nichts gegen Fall der Woche Serien habt, dann auf jeden Fall Evil bei Join Plus gucken, die erste Staffel. Esther, was hast du denn als nächsten Thriller-Tipp mitgebracht?
Jetzt muss ich gerade überlegen, wie du die Reihenfolge eingetaktet hast. War das The Head oder was kommt jetzt als nächstes?
Ach so, ja, stimmt, genau. Genau, ich habe zur Info für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, habe Esther vorher nur kurz einmal vorgelesen, was die Reihenfolge ist. Also das war jetzt ein ziemlich fieses Quiz, ehrlich gesagt. Aber ja, genau, The Head ist das Nächste.
Genau, The Head vorweg gibt's im Amazon-Channel Stars Play. Den muss man also dazu abonnieren, wenn man schon Prime-Kunde ist und kann dann diverse schicke Sachen sehen. Also letztes Jahr wurde uns da zum Beispiel Years and Years über den Stars Play-Channel reingespürt, was ja so das Highlight schlechthin für mich war letztes Jahr. Und da ist diesmal auch wieder was sehr, sehr Spannendes gelandet. Und zwar ist es eine internationale Koproduktion, eigentlich spanisch-japanisch, aber sie reden meistens Englisch und manchmal ein bisschen Dänisch untertitelt. Oder natürlich dann deutsch synchronisiert, wenn ihr es gucken wollt bei Amazon. Und es geht um eine Forschungsstation am Südpol, die betreibt da Klimaforschung. Und ein kleines Team bleibt da zurück, während die Polarnacht hereinbricht. Also dieser Zeitraum am Südpol, wo die Sonne gar nicht mehr aufgeht, ein halbes Jahr lang, sind die da im Dunkeln, in der Kälte. Und das macht natürlich vieles mit der Psyche, denke ich mal. Also ich war noch nicht so lange am Südpol da unten in Dunkelheit. Und das ist ein ganz spannendes Konzept, weil wir sehen am Anfang, wie sich die ganzen anderen Forscher verabschieden, nur das kleine Team zurückbleibt. Und dann sehen wir, wie die Crew wieder zurückkehrt im nächsten Frühjahr. Und ja, die meisten Forscher, die da waren, sind dann leider tot.
Genau, ja.
Und das ist jetzt auch nicht zu viel verraten, weil die Serie tatsächlich so daran geht, zu sagen, übrigens, die sind jetzt alle tot und jetzt müsst ihr vielleicht wissen, was rausfinden, was passiert ist. Und als Spannung dachte ich am Anfang, okay, ist es dann überhaupt noch interessant, wenn man schon weiß, wer stirbt? Aber indem man halt diese Person nachträglich noch kennenlernt und sieht, was sich da so entfaltet hat und was da passiert ist, ist es für mich unglaublich spannend gewesen, da einzusteigen und rauszufinden, wer hat hier irgendwelche Geheimnisse, wer hintergeht wen. Und es gibt dann immer so ein Springen zwischen der Gegenwart, wo der eine zurückkommt, der auch eine Frau da hatte, und versucht rauszufinden, wo die ist, was passiert ist, wer da irgendwie Schuld hat und gleichzeitig halt in der Vergangenheit rauszufinden, ja, wer was, man will gar nicht so viel verraten, aber ist auf jeden Fall ein super Setting am Südpol eingesperrt, keiner kann weg, draußen ist es gefährlich, du musst im Prinzip drin bleiben und dich ab und zu mal in diese lebensfeindliche Umgebung rauswagen und es verliert dann auch ziemlich schnell einer den Kopf. Ich vermute, deshalb heißt die Serie The Head, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher.
Ja, ich glaube tatsächlich, ich habe sie ja auch gerade jetzt zu Ostern geguckt, weil du sie so angepriesen hast, Esther, und ich war auch nicht enttäuscht. Ich fand sie echt cool und ich dachte mir von Anfang an, okay, wenn die Serie The Head heißt und man am Anfang gleich erfährt, dass die alle gestorben sind, irgendjemand verliert doch sicher seinen Kopf. Und dann ist es eh der Erste, den man sieht.
Aber keine Angst, es ist draußen im Schnee, man sieht jetzt also nicht groß irgendwelche Blutströme oder so, das ist jetzt nicht so übermäßig gorig. Und was ich auch super finde, ist halt, dass wir so ein internationales Ensemble haben. Also wir haben Dänen, wir haben Spanier, Japaner, Deutschen, Briten, Schweden. Und das merkt man halt auch, dass das dann so sich auch anfühlt wie eine internationale Serie, weil die halt in der Forschung da auch alle zusammenarbeiten, wie sie auch in der Realität ist, dass da viele Interessengebiete zusammenkommen. Ich muss zugeben, ich habe angefangen, weil Alvaro Morte mitgespielt hat, also der Professor aus Haus des Geldes. Aber manchmal kriegt man da halt so einen Fuß in die Tür und denkt, ach ja, der macht interessante Projekte, gucken wir mal, was da so draus wird. Ansonsten sind es viele neue Gesichter dabei oder die man schon mal irgendwo gesehen hat, aber das fand ich dann spannend, weil die dann halt noch nicht so vorbelastet sind in ihrem Rollenbild. Dann weiß man noch gar nicht, wem man trauen kann und wem nicht. Ja.
Ja, ich fand The Head wirklich cool und ich fand's, also ich habe tatsächlich Haus des Geldes, ich habe es nicht über die ersten 2 Folgen, glaube ich, hinausgeschafft. Aber Alvaro Morte, der eben, wie Esther schon meinte, den Professor spielt in Haus des Geldes, den fand ich immer schon extrem cool, den Schauspieler, und habe mich auch mega gefreut, dass der da dabei ist. Das war für mich auf jeden Fall auch ein Pluspunkt. Und ich habe auch viele von den anderen Schauspielern und Schauspielerinnen, die habe zweimal schon irgendwo gesehen, in irgendwelchen skandinavischen Krimis oder einer BBC-Serie oder so. Ja, wahrscheinlich lief mal einer bei Game of Thrones durchs Bild. Und fand's auch richtig, richtig cool. Was meinst du denn, in was für einer Stimmung muss man denn sein, um The Head zu gucken? Es sind ja auch nur 6 Folgen, die könnte man eigentlich in einem durchbingen.
Könnte man eigentlich. Ich glaube, ich habe es auch relativ zügig an 2 Tagen geguckt und ich habe sogar im Winter gesehen. Also es macht nichts, wenn ihr da in Eiseskälte seid, wenn es bei euch kalt ist, da ist noch kälter. Und es hat mich jetzt nicht irgendwie runtergezogen oder so. Insofern würde ich sagen, wenn ihr was Lustiges wollt, guckt's nicht. Aber wenn ihr was Spannendes wollt oder ein bisschen was euch irgendwie reinzieht, dann ist das jetzt auf jeden Fall das Richtige.
Ja, genau. So ein harter Krimi mit guten Twists, könnte man vielleicht auch sagen. Das ist auf jeden Fall dann das Richtige. Ich fand, na gut, wobei ich stelle dir jetzt am liebsten gar nicht so viele Fragen, weil sonst spoilern wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die es noch nicht gesehen haben. Vielleicht müssen wir uns außerhalb des Podcasts noch mal über The Head unterhalten, Esther, damit wir niemanden spoilern. Aber ich fand es auch richtig cool. Und wie du vorhin schon meintest, obwohl ich mir auch am Anfang dachte, na gut, ich weiß ja jetzt schon, wer tot ist, wer noch lebt und wer vermisst wird. Genau, und die allermeisten sind halt tot. Ist es dann überhaupt noch spannend, jetzt die Geschichte aufgerollt zu sehen, wenn ich eh weiß, dass die sterben? Ja, es war spannend und ja, ich habe so mitgefiebert und man will dann halt eben auch einfach wissen, wie sterben sie und wie, was zur Hölle ist denn bitte passiert? So, weil am Anfang waren die ja alle echt gut drauf und alles war super.
Und ich muss auch zugeben, ich habe so gegen Mitte oder letztes Drittel schon geahnt, worauf es hinausläuft.
Ich auch.
Aber das hat mich dann auch nicht gestört. Und das ist auch erstaunlich. Also manchmal kann man auch sagen, ich weiß schon, wo es hinführt, aber das, nee, also eine Serie, die, da ist eher das Wie wichtig, als das, was ist passiert, wenn wir es schon vorher wissen, ja.
Genau. Also ich dachte, ich habe auch schon zur Hälfte ungefähr dachte ich mir, worauf es hinausläuft. Aber trotzdem ist damit noch nicht alles erklärt gewesen, was so erklärt werden muss in der Serie am Ende, dass man das Gesamtbild hat, was passiert ist. Genau, es ist auch eine abgeschlossene Erzählung. Das heißt, man sitzt nicht am Ende irgendwie mit offenen Fragen da, ne?
Genau, ist eine schöne Miniserie, könnt ihr weggucken, die 6 Folgen. Und jetzt sind doch endlich alle Folgen bei Stars Play. Stars Play hat das ja ab und zu, dass die dann einfach so nach und nach, Woche für Woche veröffentlichen. Also wenn ihr euch jetzt nur ein Monatsabo oder so mal reinschnuppern wollt, dann könnt ihr da auch alles jetzt weggucken, ohne warten zu müssen.
Genau, und falls ihr hier sind, ihr es noch nicht gesehen habt, ich weiß nicht, ist das auch noch bei Stars Play? Wahrscheinlich, oder?
Ich hoffe doch, dass sie das nicht rausgekantet haben.
Dann sind auch nur 6 Folgen, das könnt ihr auch gleich hinterher schieben. Genau, es sind, ich glaube, es sind 6 Stunden ungefähr, ne, The Head. Mhm. Die Folgen dauern schon ein bisschen, genau. Aber das ist das, für so ein Krimi-Wochenende ist das perfekt. Und ich meine, jetzt Ostern, es schneit ja auch offenbar noch ein bisschen, zumindest hier in Berlin, da kann man sich nochmal in so eine Schneeserie begeben. Okay, dann machen wir weiter mit unserem 4. Tipp. Und zwar haben wir da einen Einspieler von dem lieben Matthias Hopf, unserem Kollegen aus der Muipilot-Redaktion, bekommen. Er wird euch jetzt eine Apple TV Plus Serie vorstellen. Welche Wunder. Und zwar eine, von der es meines Wissens nach 2 Staffeln bei Apple TV Plus gibt. Und zwar For All Mankind, die etwas andere Sci-Fi-Fantasy-Weltraumserie. Ton ab!
Hallo, hier ist der Matthias. Ich habe einen Streaming-Tipp für euch mitgebracht. Es handelt sich um die Serie For All Mankind von Apple TV Plus. Die ist im November 2019 gestartet und gehört somit zu den Gründerserien, könnte man sagen, von Apple TV Plus, also zusammen mit Dickinson und die Morning Show und sie, was damals so direkt zum Start des Streamingdienstes eben zur Verfügung stand. Und während ich mich total in Dickinson und die Morning Show verliebt habe, muss ich gestehen, habe ich um For All Mankind immer einen sehr großen Bogen gemacht, weil ich dachte, puh, wird ein schwerfälliges Weltraumdrama und am Ende bin ich nicht zufrieden und deswegen habe ich wirklich lange diese Serie vor mir hergeschoben, obwohl ich eigentlich ein totales Fable für alles habe, was im Weltraum spielt. Vor ein paar Tagen habe ich dann doch, da war die Neugier zu groß, habe ich angefangen, die Serie zu schauen und ich muss sagen, wow, ich habe dieser Serie großes Unrecht getan, denn For All Mankind ist wirklich fantastisch und das beginnt nicht erst, keine Ahnung, in der 7., 8. Folge, sondern eigentlich ab der 1. Folge hat mich die Serie in ihren Bann gezogen. Es beginnt mit der ersten Mondlandung, da gibt es erstmal viel vertraute Bilder zu sehen, so Amerikaner, die vor ihren Fernsehgeräten sitzen und ganz gespannt dem Spektakel der Folgen. Der große Twist kommt dann allerdings recht früh. Der Mann, der als erster auf dem Mond landet, ist gar kein Amerikaner, sondern Russe. Also das heißt, die Sowjetunion haben den Wettlauf zum Mond gewonnen und ab da beginnt dann die alternative Geschichtsschreibung, als aus einer Historienserie wird sehr schnell was dann auch mit ausgedachten Elementen arbeitet und immer so ein bisschen die tatsächlichen Ereignisse so mit erfundenen Sachen vermischt. Und je weiter sich die Serie entwickelt, desto mehr kommt dann auch ein Science-Fiction-Einschlag dazu. Also das heißt, die Eroberung des Weltraums passiert in der Welt von For All Mankind deutlich schneller, rasanter und eindrucksvoller, als sie vermutlich bei uns im echten Leben hier in den letzten Jahren passiert wird. Also sofort wird geträumt davon, auf dem Mond eine ganze Basis zu errichten, und man merkt auch richtig, wie der Kalte Krieg auf den Mond überschwappt, wenn da oben die Amerikaner und die Russen die Stellung halten. Da ja, wird sehr, sehr geschickt mit der Geschichte, die wir wirklich erlebt haben, gespielt, aber auch sehr geschickt neue eigene Gedanken mit reingebracht, immer mit diesem Was-wäre-wenn-Trick. Also wer dafür ein Faible hat, dem kann ich das wirklich empfehlen. Es ist allerdings nicht nur dieses große Gedankenspiel, was For All Mankind für mich so toll gemacht hat, sondern vor allem der Umgang mit den Figuren. Also For All Mankind hat ein ganz tolles Ensemble mit verschiedenen Charakteren, die erstmal auf zwei große Fronten verteilt sind. Du hast halt die Sowjets und du hast die Amerikaner, aber dann selbst innerhalb dieser zwei großen Lager gibt es ganz viele verschiedene Ziele, für die gekämpft werden kann, und da ist die Serie einfach sehr, sehr komplex und vielschichtig, und teilweise geht es um die politischen Beweggründe, aber dann auch wieder um persönliche Beweggründe, und du merkst, dass jede Figur gefangen ist zwischen verschiedenen Lagern und da versucht, ihren Weg durchzubahnen. Also ich habe da jetzt wirklich im Lauf dieser zwei Staffeln ganz viele Perspektiven bekommen, wo ich nie gedacht hätte, dass die alle wirklich in dieser Serie drin stecken. Also es ist zutiefst berührend. Das ist, ja, ach, keine Ahnung. Irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich pro Episode mindestens dreimal geweint hat. Das hat mich an Mad Men so ein bisschen erinnert, weil du auch sehr viel von dem Arbeitsalltag mitkriegst und wie diese Menschen da zusammenarbeiten, was sie beschäftigt, was sie machen, welche Hürden sie da überwinden müssen. Und wir befinden uns ja auch dann noch in einer Zeit, wo eben, keine Ahnung, die Geschlechterbilder noch nicht so fortschrittlich waren, wie sie heute sind. Also all das greift For All Mankind auf und das ziemlich gut. Und was die Serie dann auch noch besonders macht, ich spoilere hier jetzt nicht zu viel, aber die Serie ist sehr geschickt, wenn es um die vergehende Zeit geht. Also da befinden sich so ein paar Sprünge drinne, die wirklich an unerwarteten Momenten kommen, aber sich überhaupt nicht so anfühlen, als wird uns da jetzt was vorenthalten, sondern es sind eher so kleine Momente, die uns in der Handlung vorkatapultieren, um dann zu dem nächsten großen Punkt zu kommen. Und das fand ich immer super aufregend, wenn sowas eingesetzt hat und du dann immer merkst, die Serie erfindet sich so alle fünf Episoden auch ein bisschen neu. Also selbst wenn euch jetzt die ersten paar Episoden nicht gefallen, dann empfehle ich euch mindestens bis zur fünften Episode zu schauen, weil das ist nochmal so ein Schlüsselmoment einfach, wo For All Mankind wirklich alle Karten auf den Tisch packt und sagt, das ist bei uns möglich und wir nehmen euch mit auf einen Trip, der vielleicht noch viel weiter als der Mond geht. Also ich bin wahnsinnig gespannt, wie sich die Serie jetzt in ihrer dritten Staffel entwickelt. Zwei sind schon erschienen, beziehungsweise die zweite wird aktuell auf Apple TV Plus ausgestrahlt. Ich hatte das Glück und durfte schon in ein paar Screener reinschauen und da auch schon das Ende sehen und bin einfach nur weggeblasen. Das ist ganz großartig. Als Serienschöpfer steht übrigens Ronald D. Moore hinter dem Projekt. Der hat auch schon die ganz tolle Serie Battlestar Galactica gemacht und da erkenne ich momentan auch sehr, sehr viel wieder, was so den Umgang mit den Figuren angeht, die eben die ganze Zeit zwischen ihren persönlichen Geschichten hin und her schwanken, aber auch irgendwie dem Großen, was sie politisch, beruflich oder so erreichen können. Da war Battlestar Galactica für mich schon eine wahnsinnig prägende Serie und ich bin unglaublich froh, dass ich da jetzt hier eine zweite Ronald D. Moore-Serie gefunden habe, die ich sehr ins Herz geschlossen habe. Oh Gott. Ich glaube, ich habe sehr viel geredet. Ich lasse euch mal zu Wort kommen, bin gespannt, ob ihr die auch gesehen habt, was ihr dazu sagt. For All Mankind auf Apple TV Plus. Ich melde mich ab. Bis irgendwann. Ciao.
Ja, vielen Dank, Matthias, für diesen Einblick in den Weltraum. Ich muss zugeben, als ihre, als er vor am Freitag, nee, am Donnerstag haben wir uns zuletzt gesehen, gesagt hat, dass er vor allem in Kind empfehlen will, habe ich geguckt und festgestellt, das ist die einzige Apple TV Plus Dramaserie, in die ich noch nicht reingeguckt habe. Alle anderen habe ich gesehen. Und da habe ich mir dann auch die erste Folge angeguckt und völlig uninformiert reingegangen und war dann auch ganz überrascht, als auf einmal der Mann auf dem Mond Russisch sprach am Anfang, am Ende der ersten Folge. Hast du da mal reingeguckt, Andrea?
Ja, ich habe, als wir den Apple TV Plus Podcast aufgenommen haben, damals im November vor über einem Jahr quasi, November 2019 war das. Oh mein Gott, so lange gibt es Streamgestöber schon. Es war, glaube ich, die 5. Folge oder so von uns. Könnt ihr ja mal ganz, ganz, ganz weit nach unten scrollen in eurem Podcast-Feed, wenn ihr wollt. Da habe ich mir tatsächlich von jeder Serie, die da gestartet ist, außer von dieser einen Animations-Kinderserie, glaube ich, die erste Folge angeguckt. Und For All Mankind war da eben auch dabei, wie Matthias schon meinte, eine der Gründerserien von Apple TV Plus. Und fand's nicht so gut. Ich war extrem genervt davon in der ersten Folge, dass Jimmy Kimmel, hätte ich jetzt gesagt, Joel Kinnaman, klingt ja ganz ähnlich, Joel Kinnaman, genau, den ihr vielleicht aus Suicide Squad kennt oder aus der Krimiserie The Killing, dass der die ganze Zeit nur traurig verheult durch die Gegend guckt, weil er nicht der erste Mann am Mond war. Ich glaube, so war das doch irgendwie, oder? Und ich dachte so, oh Gott, wenn das jetzt 10 Folgen so dahin geht, nee, das halte ich nicht aus, tut mir leid. Man kann doch auch mal die Russen auf den Mond lassen, also bitte. Und habe dann den Appeal nicht gesehen und habe nicht weitergeguckt. Aber ich habe mittlerweile so viel Gutes drüber gehört, darüber, wie die Serie sich halt quasi in einer alternativen Zeitlinie entwickelt und wie viel coole Frauenfiguren dann auch noch dazukommen, wie sehr es auch darum geht, dass eben auch Frauen zum Mond geschickt werden und nicht nur Männer, wie es halt eben eigentlich in unserer Geschichte so war. Und bin echt ziemlich gespannt jetzt darauf weiterzugucken, nachdem ich mir Matthias Schwärmerei angeguckt habe, weil ich mag eigentlich meistens die Sachen auch sehr gerne, die Matthias mag. Esther, hast du denn dann weitergeguckt?
Tatsächlich habe ich jetzt erstmal auch für mich pausiert und gesagt, das hat mich nicht sofort reingezogen. Joel Kinnaman ist auch einer für mich, den habe ich erst so ein bisschen schätzen gelernt in irgendeiner hinteren Staffel von House of Cards, wo ich dachte, oh, der kann ja Schauspieler. Böse, nein, aber manchmal muss man einfach erstmal Zugang zu einem Schauspieler finden. Und wenn Matthias jetzt auch noch sagt, dass das erst in den vielleicht in den späteren Folgen noch ein bisschen mehr zündet, muss ich mir überlegen, ob ich da die Zeit investieren will. Das ist natürlich immer so eine Sache, ne? Und ich bin auch tatsächlich ein Mensch, der nicht so in den 50er, 60er Jahren, wenn da so Serien spielen, ihren Sepiatönen und ihrem Haartollen, da brauche ich noch zusätzlich eine Überwindung, um mich da reinzufinden.
Ja, fand ich schon ganz interessant, weil so Serien wie Mad Men, da finde ich nämlich auch keinen Zugang. Und das ist ja was Matthias gerade erwähnt hatte, an was es ihn manchmal nostalgisch erinnert und er sich dann drüber freut. Aber genau, wir wollen ja das, was Matthias gerade gesagt hat, nicht diskreditieren. Ich habe echt auch von vielen anderen Leuten gute Sachen gehört und viele meinten auch, dass die erste Folge definitiv nicht stellvertretend für die Serie ist und man mindestens die zweite Folge gucken soll, wenn einem irgendwas daran interessiert. Und da ich ja großer Sci-Fi-Fantasy-Weltraum-Fan bin generell und einfach die alternative Zeitlinie, die da aufgemacht wird, per se eigentlich total spannend finde, habe mir ein bisschen was auch drüber durchgelesen, wie es weitergeht schon, denke ich mal, dass ich dem auf jeden Fall noch eine Chance geben werde, weil ich habe bis auf Sie, Reich der Blinden, noch keine Apple TV Plus Serie angefangen, die mich enttäuscht hat. Hast du, aber das heißt, dass du Sie, Reich der Blinden mit Jason Momoa geguckt hast, Esther?
Ja, ich habe mich durchgequält.
Die ganze erste Staffel,
ja, aber auch so häppchenweise, mal Woche mal wieder so eine aufgerafft, aber das war, glaube ich, so die, wo ich mich am meisten, obwohl Amazing Stories war auch ziemlich zäh. Aber ansonsten gibt's da viel Gutes und hoffen wir einfach mal, dass For All Mankind da auch zuzählt. Wenn Matthias das empfiehlt, dann auf jeden Fall. Traurige Astronauten sind wir wahrscheinlich wieder da angekommen bei unserem Lieblingsgenre.
Traurige Astronauten, ja, Tatsache. Und genau, wir hatten jetzt schon Servant für die Horrorfans. Wir haben jetzt For All Mankind für die Alternative Timelines, alternative Zeitlinie-Fans. Und dann würde ich jetzt zu meinem nächsten Tipp kommen. Hier geht's wieder um einen etwas kleineren Streamingdienst auch, und zwar TV Now. Den haben ja, eigentlich schon mehr Leute immer abonniert, als ich denke, dass den abonniert haben. Ich habe einfach ein bisschen länger gebraucht tatsächlich, um da Zugang zu finden, weil ich einfach auch mit Amazon und Netflix und den anderen drei Streaming-Diensten, die ich abonniert habe, so gut versorgt war. Aber ich habe jetzt auch TV Now und da gibt's New Amsterdam. Das habe ich euch schon mal im Podcast empfohlen. Ich werde aber nicht müde werden, euch das immer und immer wieder zu empfehlen, weil ich gucke gerade die dritte Staffel und bin wieder restlos begeistert. Genau, bei TV Now gibt es Staffel 1 und 2 und es ist eine Krankenhausserie. Da denken jetzt manche, oh, um Gottes Willen, ich habe schon nach 3 Folgen Grey's Anatomy wieder aufgehört damals und Emergency Room war auch nie meins. Es ist schon ja, es ist schon klassisch, ganz klar eine Krankenhausserie, die auch fast ausschließlich im Krankenhaus spielt, aber nicht nur. Auch ein bisschen in den privaten Räumen, Wohnungen der Ärzte und Ärztinnen, denen wir folgen. Und hat aber was ganz Besonderes an sich, finde ich. Also ich hatte nie was gegen Krankenhausserien, habe ich immer gerne geguckt, mochte auch Grey's Anatomy etc., beziehungsweise läuft ja noch. Und warum ich angefangen habe, New Amsterdam zu gucken, ist tatsächlich, weil es die neue Serie von Ryan Eggold ist, beziehungsweise die Serie von Ryan Eggold nach The Blacklist.
Andrea hat es wieder geschafft, The Blacklist zu erwähnen.
Woohoo! ich werde den Namen auch noch ein paar Mal sagen. Blacklist, Blacklist, Blacklist. Und zwar kennt ihr Ryan Eggold, wenn ihr Blacklist geguckt habt, mit Sicherheit als Tom Keen, der ja leider schon nach der 4. Staffel, mittlerweile läuft ja schon die 8. Staffel Blacklist, also schon zur Hälfte quasi der bisherigen Serie ausgestiegen ist. Und dann auch Hauptdarsteller war in der einen Staffel The Blacklist Redemption. Dann wird es nochmal untergebracht, dem Spin-off, das leider nicht verlängert wurde. Genau, und dann ist er ganz ausgestiegen aus The Blacklist und hat seine eigene Serie beim, Entschuldigung, The Blacklist Sender NBC bekommen. Und die heißt New Amsterdam. Ich bin jetzt fertig mit der Nennung seiner alten Serie. Und da trumpft er wirklich als ein komplett anderer Charakter auf. Nee, ich sag's jetzt nicht nochmal. Dieses Krankenhausdrama, ich mag es deswegen so gerne, weil es extrem viel Wert darauf legt, die unzähligen Versäumnisse vom amerikanischen Gesundheitssystem aufzudecken und aufzuzeigen und die Ungerechtigkeiten und die Grauzonen vom US-Gesundheitssystem so richtig schön auszuloten auf teilweise sehr humorvolle, teilweise sehr herzbrecherische Serie, wie sich das für eine gute Krankenhausserie eben gehört. Und im Gegensatz zu anderen Ärztinnen-Dramen, die ich so kenne, geht's wirklich in erster Linie genau darum, eben wie kann man das Gesundheitssystem für sich ausnutzen, um den Leuten, obwohl so eine schlechte obwohl das System eben anders als bei uns, wo ja fast alle versichert sind, den Leuten trotzdem bestmöglich helfen kann. Und Ryan Eggold spielt den, wie nennt sich das, ärztlichen Leiter?
Medical Chief, ja, irgendwie sowas.
Medical Chief, genau. Ich glaube, deutsche Bezeichnung ist ärztlicher Leiter. Ich glaube, ist nochmal was anderes als Chefarzt. Aber ich kenne mich da leider nicht so genau aus. Vielleicht ist es auch Chefarzt. Tut mir leid an alle Leute, die sich im Krankenhäusern besser auskennen. Genau, er spielt auf jeden Fall den ärztlichen Leiter und er ist sehr jung für die Position und kommt da auch mit so einem ganz unerwarteten neuen Spirit rein, in dem es eben nicht ums Geld machen geht, in dem es nicht darum geht, möglichst viele Patientinnen abzuspeisen, sondern wirklich zu gucken, wie kann man helfen? Das ist auch so ein bisschen seine Catchphrase, how can I help? Wie kann ich helfen? Und wir gehen dann durch die tägliche mit ihm und anderen Ärztinnen und Ärzten, die jeweils Chefs ihrer Departments sind, einmal der chirurgische Chef, Onkologiechefin, die Chefin von der Notaufnahme, gehen wir quasi tagtäglich durchs Krankenhaus und natürlich der Chef der Psychiatrie oder der psychischen Abteilung, weiß nicht genau, wie man es dort nennt. Mit denen verfolgen wir den Krankenhausalltag und gucken ihnen dabei zu, wie sie das System so ein bisschen für sich auszunutzen versuchen und wo sie an ihre Grenzen stoßen. Und dabei finde ich New Amsterdam so super, weil sie sehr, sehr viel darauf gucken, ganz spezielle Fälle von Minderheiten und von ganz speziell benachteiligten Personengruppen in den USA, wie zum Beispiel jugendliche Transmenschen, die ja noch schlechtere Gesundheitsversorgung bekommen, wie natürlich wie viele andere, dass sie darauf gucken, wie ist das eigentlich, und dann versuchen, so eine spannende, meistens auch extrem kitschige, aber da habe ich überhaupt nichts dagegen, Geschichte zu erzählen und das so ein bisschen aufzurollen. Esther, ich glaube, du hast die erste Staffel geguckt, aber dann auch nicht weitergeguckt, oder?
Tatsächlich, ich glaube, es ist jetzt schon wieder 2 Jahre her. Ja, krass. Ich habe die erste Staffel geguckt und fand die auch spannend, hat mich mitgenommen. Vor allem, was ganz anderes war, weil, wie du sagst, sind Arztserien ja jetzt nicht Arztserien. Also Grey's Anatomy ist eher so beziehungsfixiert und Dr. House war eher so der Forschung, Hauptsache irgendwas ganz abgefahrene Krankheit, die da ins Krankenhaus kommt.
Lupus.
Und das ist, weil... Ja, genau, Lupus. Und New Amsterdam ist dann halt wirklich diese soziale Betonung, was ich auch nochmal ganz spannend fand, so als Dreh. Und Ryan Eggert ist ein super charismatischer Darsteller, wegen dem bin ich auch so mit am meisten dran geblieben. Und wegen der Onkologin, die wir aus Sense8 kennen, ich habe leider ihren Namen vergessen, der Schauspielerin, die spielt aber auch großartig.
Ja, die liebe ich auch über alles. Da wusste ich nicht vorher nicht, dass die mitspielt, aber die finde ich auch richtig, richtig gut. Freema Aguiyeman,
ja,
heißt
genau,
sie.
Ja, genau. Und ja, das hat mich dann irgendwie schon interessiert und begleitet, aber dann war halt so eine lange Pause und irgendwie habe ich dann am Anfang, als die zweite Staffel kam, gemerkt, dass ich irgendwie gerade nicht so die Lust hatte anzufangen und seitdem liegt so auf der Halde nach dem Motto, irgendwann, wenn ich mal Lust habe, steige ich wieder ein.
Ja, ich kann es dir tatsächlich nur empfehlen, weil die zweite Staffel mochte ich sogar noch mehr als die erste, hält auf jeden Fall total das Niveau, geht genauso weiter. Also es hat nicht irgendwie einen Abfall oder wird jetzt besonders skurril oder irgendwas. Also es geht auf dem gleichen Niveau weiter und ich fand es noch besser, weil man die Charaktere dann eben noch besser kennt. Und genau, es basiert übrigens zumindest anfänglich auf wahren Begebenheiten, weil es auf einem Buch basiert von einem Chefarzt beziehungsweise ärztlichen Leiter von einem Krankenhaus namens Bellevue Hospital, und genau wie das New Amsterdam, das habe ich vorhin nämlich nicht dazu gesagt, ist ein wichtiger Punkt, ist das eines der ältesten öffentlichen Krankenhäuser in New York. Das heißt, da können auch Leute ohne, Leute, die nicht versichert sind, hinkommen und werden dort trotzdem betreut. Und dann genau weiß ich nicht, wie es funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, weil genau dort die Fälle dann auflaufen von Leuten, die eben nicht versichert sind und sie dann probieren, dass das doch irgendwie funktioniert und die ihre Gesundheitsversorgung bekommen.
Wie beim genau. Anwalt, die Pro-Bono-Fälle sind da dann wahrscheinlich die sozial Schwachen, die irgendwie anders nicht an Hilfe kommen. Ja, ja.
Genau, und der Cast ist ganz, ganz toll. Also hervorheben möchte ich auch Tyler Labine, oder wie man ihn ausspricht, Labine, den ihr vielleicht als einen der Hauptdarsteller aus Tucker and Dale vs. Evil kennt, dieser unfassbar großartigen Horrorkomödie mit Tyler Labine und Alan Tudyk in den Hauptrollen, wo die Jugendlichen nach und nach sterben und niemand was dafür kann. Und er spielt den Leiter der Psychologieabteilung, der Psychiatrie, und macht das auch ganz, ganz großartig. Jeder von den Ärztinnen und Ärzten hat natürlich seine eigenen persönlichen Probleme. Mein Herz schlägt natürlich besonders für ihn, weil er hat eine sehr schöne queere Storyline. Er ist mit einem Mann verheiratet und hat sehr viele Kinder adoptiert. Und da geht's auch öfter mal drum. Das finde ich auch eine sehr schöne Darstellung davon. Genau, also wenn ihr ein Heuldrama haben wollt, ich habe es jetzt erstmal nicht ganz zum Ende zu den Feelgood-Serien gepackt, weil natürlich doch ab und zu mal da bei einer Herz-OP das Blut spritzt und sehr viel nervenaufreibende Fälle auch dabei sind und auch mal Charaktere sterben, wo man es nicht unbedingt jetzt erwartet hat, das muss man auch dazu sagen. Genau, und da könnt ihr auf jeden Fall viel Zeit investieren, weil es ist eben, wie gesagt, eine NBC-Serie, eine Network-Serie. Es gibt 2 Staffeln, die jeweils über 20 Folgen haben. Und es gibt in Staffel 3, die kann man bei Amazon kaufen derzeit. Da gibt's schon, ich glaube, 5 oder 6 Folgen. Habe ich mir auch dann sofort gekauft und guck's dort jetzt. Genau, da könnt ihr schon Staffel 3 gucken. Und da wird auch auf Corona eingegangen. Sie laufen auch die ganze Zeit mit Masken rum. Und das ist schon mal nochmal eine ganz andere Schiene nochmal. Fand ich sehr spannend. Beim Muipilot hat es übrigens eine 8,1 Bewertung.
Ui,
also
ui, ui.
Ist unter Krankenhausserien auf jeden Fall wahrscheinlich die beste. Ich muss nochmal gucken. Aber ich glaube, ganz vorne dabei. Genau. Und jetzt habe ich sehr viel über Krankenhäuser und Ärztinnen geredet. Das muss auch wieder ein Ende haben. Deswegen geht's jetzt wieder zu Mystery. Esther, du hast wieder was von Apple TV Plus mitgebracht.
Dann kann das ja nur Calls sein, worüber wir jetzt reden.
Jawohl, richtig geraten.
Genau, es ist Drama, es ist Mystery, es ist ein bisschen Horror, es ist aber auch sehr viel Sci-Fi, würde ich sagen. Schwer einzuordnen und ganz besonderes Format. Wer bei uns alles hört, hat wahrscheinlich schon mal Max kurz drüber reden hören in seinen 5 Minuten am Montag. Es ist eine Serie, die nur aus Telefongesprächen besteht. Wir hören also in 9 Episoden, die alle so 13 bis 20 Minuten lang sind, bei Gesprächen zu, die Leute auf der Welt oder vor allem in Amerika führen und in denen wir merken, dass irgendwas passiert, irgendwas nicht stimmt. Also am Anfang dachte ich, sind das jetzt alles einzelne Telefonate, die irgendwie Geschichten erzählen, aber es spannt sich dann langsam so ein Bogen darüber, dass irgendwas passiert ist. Es ist was Apokalyptisches, es ist irgendwie was Eingriffe in die Zeit. Man weiß es nicht so richtig. Wir wollen auch gar nicht zu viel verraten, außer dass es ein super spannendes Mysterium ist. Und was mich so beeindruckt hat, ist, dass wir wirklich nur die Stimmen hören. Und wenn man nachguckt, dann sind das da Schauspieler der Oberklasse, die da ihre Stimmen geliehen haben. Also Aubrey Plaza, Rosario Dawson, Mark Duplass, Nick Jonas, Joey King, Aaron Taylor Johnson, Lily Collins, no. Judy Greer, Riley Keough, Stephen Lang, Jane Martell, Karen Gillan. Also ihr könnt ewig so weitermachen. Und wenn man natürlich nachguckt, wer das ist und es im Englischen schaut, dann habe ich tatsächlich das nochmal ein Stück weit mehr genossen, weil ich dann halt mir die Gesichter dazu noch vorstellen konnte von den Schauspielern. Aber unabhängig davon funktioniert es halt auf der Audioebene, die dann aber von der Serie untermalt wird mit so, ja, anfangs sind es eher so Audioausschläge, diese Wellenlinien, die man so kennt. Aber damit wird dann halt auch gespielt, dass dann, wenn 2 Leute gleichzeitig telefonieren oder sich Telefonate irgendwie überschneiden, irgendwie die Muster bilden und dann so fast schon künstlerisch, würde ich sagen, da was ins Bild malen. Und die Geschichten und die Telefonate, die sich da entfalten, das ist super spannend. Also ich hätte nicht gedacht, dass mich diese fast bilderlose Serie da so reinzieht. Also vielleicht kann ich einfach mal ein Beispiel bringen, was nicht so viel verrät. Oh, die 3. Folge war super. Die heißt Pedro Across the Street, also Pedro auf der anderen Straßenseite. Da ruft ein Nachbar seinen anderen Nachbarn an und sagt, du, ich bin gerade im Urlaub gefahren, habe, glaube ich, vergessen, meine Tür zuzumachen. Kannst du mal rübergehen zu mir, gucken, ob sie zu ist? Und dann geht er hin und dann ist er anscheinend offen. Oh nein, dann kannst du mal gucken, ob mein Safe zu ist oder irgendwie sowas. Und dann zieht es sich so rein und man merkt irgendwann langsam, okay, irgendwas ist da nicht ganz geheuer. Am Anfang war es nur ein netter Nachbar und jetzt passiert da gerade irgendwas. Und der wird zum Beispiel gesprochen, der Nachbar von Pedro Pascal, den wir alle als Mandalorian kennen. Und es ist einfach so Hammer, wie er das reinzieht, wie die Spannung da hochgeschraubt wird. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, und gerade weil es so kurze Folgen sind, euch da mal was ganz Neues, was ganz spannend anderes anzugucken. Und ersonnen wurde diese Serie von Fede Alvarez, den wir alle wahrscheinlich kennen als Regisseur von Don't Breathe, diesem wunderbaren Spannungswerk oder dem Evil Dead Remake. Also schaut es euch unbedingt an. Andrea, hast du schon mal reingeguckt?
Nee, noch nicht. Das ist sowas, da habe ich sehr viel Ehrfurcht davor. Du erzählst immer so viel Gutes. Du hast mir schon öfter davon erzählt und Max auch tatsächlich. Hat das schon mal erwähnt, eben auch hier im Podcast sogar. Und auch in privaten Gesprächen tatsächlich. Wir reden nämlich nicht nur im Podcast miteinander über Serien, müsst ihr wissen. Wichtige Zusatzinfo. Und ich finde es total spannend, das Konzept, und ich werde auf jeden Fall reingucken, weil ich bin ja auch ein riesiger Genre-Nerd, also alles, wo so ein bisschen Sci-Fi-Fantasy-Horror drin ist, bin ich sowieso dabei. Und Mystery hast du mich eh schon, da stelle ich gar keine Fragen mehr. Deswegen werde ich auf jeden Fall reinschauen, bin super gespannt drauf. Und ist das, was ich mich gefragt habe, ist das auch was ohne Bild funktioniert, genauso gut?
Das habe ich mich zwischendurch auch gefragt. Ich denke, man könnte es auch als Hörspiel benutzen, aber ich für mich würde tatsächlich sagen, dass diese visuelle Untermalung von irgendwelchen Linien dann doch noch einen Mehrwert geboten hat, einfach um so ein bisschen Sachen zu verdeutlichen. Also zum Beispiel, wenn Leute telefonieren, die gegenüber wohnen in Häusern, dann wird da irgendwie noch so eine Straße mit einer Linie eingezeichnet. Man weiß einfach, so eine örtliche Einordnung da mit einzubringen. Aber ja, kannst es auch ohne probieren.
Nee, wenn das als Gesamtkunstwerk mit Bild gedacht ist, werde ich es auf jeden Fall mit Bild probieren. Ich bin einfach mega gespannt drauf, wie Bild und Ton da dann letztlich tatsächlich ineinander übergreifen. Und wie würdest du es denn von der Stimmung her einschätzen, in der man sein muss? Ist es sehr spannend oder vor allem interessant?
Ich würde sagen, es ist schon spannend. Also ich habe dann auch mehrere Folgen hintereinander geguckt und was dann auch geholfen hat, halt das Spannungslevel so zu heben, dass man immer weiter gucken wollte. Es hat wenige auch lustige Momente, wo ich dann laut gelacht habe, aber es ist schon eher so als Sci-Fi-Spannungsdrama ausgelegt, würde ich sagen.
Sehr cool. Also Calls, eine Staffel bei Apple TV Plus. Wie lang sind die einzelnen Folgen nochmal?
Die kürzeste ist 13 und die längste ist 20 Minuten.
Das finde ich tatsächlich auch cool, wenn die Länge der Folgen an die Geschichten angepasst ist und nicht umgekehrt. Das ist sehr, sehr cool.
Und an die Telefonate vor allem, weil also die wenigsten Menschen telefonieren, glaube ich, stundenlang.
Tatsächlich.
Oder ich zumindest nicht.
Ich auch nicht. Ich telefoniere generell super ungern. Aber anderen Leuten bei mysteriösen Gesprächen zuhören, da bin ich auf jeden Fall total dabei. Musste auch gerade ein bisschen an, hast du gesehen, den Amazon-Originalfilm von letzten Jahr, wie hieß der? Die Weite der Nacht, The Vast of Night. Mhm. Da wird ja auch extrem viel telefoniert, unter Anführungszeichen. Und da fand ich es so spannend, einfach nur den Gesprächen zuzuhören.
Das ist ein guter Vergleich, ja. Da sind schon ein paar Ähnlichkeiten so im Aufbau drin. Ja, ja.
Genau. Falls wir nochmal eine Geheimtippfolge machen, dann bringe ich den nochmal mit. In der Weite der Nacht, The Vast of Night, Mystery-Film bei Mystery-Sci-Fi bei Amazon. Genau. Danke für den Apple TV Plus-Tipp, Esther. Dann kommen wir jetzt zu einem Tipp, den Max, den wir ja schon oft erwähnt haben heute im Podcast, unser Serienexperte Max Wieseler aus der WePilot-Redaktion, kommen wir zu einem Tipp von ihm. Und zwar endlich auch mal eine Animationsserie, beziehungsweise Calls ist ja eigentlich auch eine Animationsserie, wenn man es genau nimmt, der ein bisschen anderen Art. Dann machen wir gleich mit der nächsten weiter, einem Anime. Und zwar Wonder Egg Priority bei Wakanim. Und Max wird euch da jetzt ein bisschen mehr drüber erzählen. Ton ab!
Hallo, hier ist der Max. Ich habe euch auch einen Streaming-Geheimtipp mitgebracht. Und zwar die Anime-Serie Wonder Egg Priority heißt sie. Und es ist Frühling, ich bin gerade im Anime-Fieber, deswegen habe ich jetzt für euch einen kleinen Geheimtipp rausgesucht von der ganzen Masse an Animes, die ich gerade gucke. Wonder Egg Priority ist eine 12-teilige Serie, also recht kurz, und die gibt es bei Wakanim zu streamen. Das ist ein deutscher Anime-Streaming-Dienst, den könnt ihr sogar kostenlos gucken. Ein Großteil, was es dort gibt, aber mit Werbung, und wenn ihr ohne Werbung gucken wollt, dann müsst ihr ein Abo abschließen. Aber einmal kurz, worum geht's überhaupt in Wonder Egg Priority? Es geht um die 14-jährige Ayoto, deren Freundin vor einiger Zeit Selbstmord beging und seitdem geht Ai nicht mehr zur Schule. Und eines Nachts trifft sie einen sprechenden Käfer. Der führt sie zu einer Spielhalle mit einem Automaten, aus dem sie ein rätselhaftes Ei bekommt. Und als sie schläft, gelangt sie in eine mysteriöse Parallelwelt, in der sie diese seltsamen Eier zerbrechen kann. Und in diesen Eiern befinden sich die Seelen von jungen Menschen, die Suizid begangen haben. Und Ai und noch drei weitere Mädchen müssen in dieser Parallelwelt den Seelen helfen, gegen ihre Traumata anzukämpfen. Diese Traumata nehmen nämlich die Gestalt von grausamen Monstern an. Und warum stellen sich die Mädchen überhaupt diesem Kampf? Sie alle haben Menschen verloren und ihnen wird versprochen, wenn sie genug Eier und damit Aufträge in Anführungszeichen erledigen, können ihre verstorbenen Freunde wieder zurückkehren. Soweit, so spoilerfrei, ich kann euch die Serie wirklich nur ans Herz legen, die ist ganz besonders. Sie vermischt verschiedene Genres, vom Magical Girl, von Slice of Life, Drama und eine Prise Horror, ganz viel Fantasy. Alles sehr, sehr schön gemischt, hat mich sehr an die Persona-Reihe erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist eine ganz bekannte Videospielreihe, wo es auch so um Parallelwelten geht. Und die Serie sieht wirklich unglaublich toll aus. Der Zeichenstil hat mir sehr gefallen. Die Serie ist sehr schrill, poppig, bunt und sehr flüssig animiert. Und steht halt, dieser Stil steht halt im krassen Gegensatz zu dem, was für Themen dort verhandelt werden. Weil dort werden Themen wie Selbstmord, Mobbing, Belästigung und Selbstverletzung, also wirklich harte und düstere Themen verhandelt. Und das macht die Serie wirklich sehr, sehr toll und mit sehr viel Feingefühl. Und die Charaktere sind einfach, die schließt man so schnell ins Herz. Das sind vier junge Mädchen, die alle grundverschieden sind und sie haben alle so einen tiefen Schmerz. Und man lernt sie wirklich kennen im Verlauf von wirklich wenigen Folgen. Und die Serie hat mich wirklich weggepustet. Also kann ich wirklich allen nur empfehlen. Wonder Egg Priority bei Wakanim. Und jetzt gebe ich wieder zurück ins Streamgestöber und wünsche euch noch viel Spaß mit ganz vielen weiteren tollen Tipps. Ciao.
Ich glaube, Max hat diesen Tipp nur rausgesucht, weil wir gerade Ostern hatten und ihr über Eier reden wollt.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass du recht hast. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es jetzt zum zweiten Mal gehört, die Nachricht von Max. und musste bei der Nachricht schon wieder was zu heulen anfangen, einfach weil allein der Gedanke dran, mir eine Serie anzugucken, wo Teenager-Mädchen in der Parallelwelt über Suizidtraumata hinwegkommen müssen, allein die Vorstellung, also ich glaube, ich würde nur heulen in dieser Serie, hab aber Lust drauf bekommen. Wie geht's denn dir damit, Esther?
Ja, auf jeden Fall. Also, dass da so völlig verschiedene Sachen zusammenkommen und anscheinend auch gut zusammenkommen, wie Max das so beschreibt, seien es nur Eier oder Monster oder richtig schwere Themen von Suizid bis zu anderen Sachen. Also, klingt schon spannend, wie das verpackt ist. Und ich hatte vorhin auch nochmal geguckt, dieser Streamingdienst, der war mir auch gar nicht so ein Begriff, weil ich sonst nicht so viel Anime gucke, also ab und zu zwischendurch mal. Und wenn er sagt, es ist sogar teilweise gratis, beziehungsweise ich habe auch gesehen, man kann 14 Tage Testabo abschließen, einfach mal so, um es auszuprobieren. Da steht einem nichts mehr im Weg, oder?
Das mit dem Testabo finde ich cool, weil mit Abo ist ja dann offenbar werbefrei, wie Max sagt. Dann bin ich dann, glaube ich, noch eher dabei. Ich bin so eine absolute Werbeverabscheuerin. Das bin ich nicht mehr gewohnt. Ich gucke auch nie analoges TV. Das macht mich alles rasend, wenn dann Werbung geschaltet wird.
Alle halbe Stunde, ja, das ist schlimm, kann ich auch nicht mehr.
Nee, kann ich auch nicht mehr. Das hat uns Streaming auf jeden Fall ein bisschen gerettet, beziehungsweise verdorben fürs analoge Fernsehen. Wenn ich Animes gucke, auch eher selten, dann gucke ich immer bei Crunchyroll, da gucke ich immer Jojo's Bizarre Adventure. Auch was ich dann nächstes Mal wieder als Geheimtipp mitnehme für euch. Und das klingt echt super. Ich werde auf jeden Fall diese Serie gucken, aber ich werde sie auch erst dann gucken, wenn ich mich so richtig stark fühle. wenn ich mich so richtig stark und stabil fühle. Vielleicht warte ich noch, bis Corona vorbei ist.
Oder der April zumindest, mit dem Aprilwetter, wo dann nur noch Sonne draußen herrscht und du auch wieder ein bisschen was Sonniges, dein sonniges Gemüt mit etwas Schwererem belasten kannst.
Genau, ich fange diese Serie an, sobald es stabile 20 Grad bis Sonnenschein draußen hat. Dann bin ich bereit für Wonder Egg Priority. Genau, nochmal für alle, bei Wakanim gibt's Wonder Egg Priority. Danke, 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 Max, für diese großartige Sprachnachricht. Und dann mache ich gleich mit einer Serie über Teenager-Mädchen weiter, die definitiv, denke ich, nicht so traurig ist wie Wonder Egg Priority. Wir nähern uns ja auch langsam dem etwas heiteren Seriengebiet mit unserem 8 von 10 Streaming-Tipps heute. Und zwar geht's um ausnahmsweise einen Film, den ich mitgebracht habe, beziehungsweise einen Filmtipp, den ich mitgebracht habe bei Netflix. Das ist vielleicht von allen Sachen, die wir heute vorstellen, der am wenigsten geheime Geheimtipp. Ich glaube aber trotzdem, dass den sehr viele nicht gesehen haben, obwohl es bei Netflix ist.
Denke ich auch.
Und zwar, ja, und zwar 8th Grade, also 8. Klasse. Ein US-amerikanische Indie-Tragikomödie von 2018. Und zwar ist das Regiedebüt von Bo Burnham. Den ihr vielleicht selber sogar als Schauspieler kennt, der war zuletzt auch im Oscar-nominierten Film Promising Young Woman selber zu sehen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es denn in Deutschland überhaupt schon zu sehen gab. Bo Burnham ist auch Musiker und Komiker und hat bei einem Film bisher Regie geführt, bei einem Langspielfilm, und das ist eben 8th Grade. Und um was geht's eigentlich in 8th Grade? Es geht um die 13-jährige Kyla und sie muss gucken, dass sie das letzte Jahr der Middle School übersteht. Und wir können uns alle dran erinnern, 13 war keine einfache Zeit. Esther, wie war das bei dir? War 13 eins der schwierigsten Jahre? Bei mir nämlich auf jeden Fall.
Ich kann mich nicht erinnern. Das ist ja aber auch so eine Außenperspektive, ne? Ob dich jemand anders als anstrengend wahrnimmt.
Nee, also nicht, ob dich jemand anders als anstrengend wahrnimmt, sondern ob es für dich als Teenagerin mit 13 anstrengend war. Ich glaube, bei mir auf jeden Fall, mit 13 war irgendwie alles so viel Emotionen und Hormone, dass mein Kopf jeden Tag fast implodiert ist. Und so ähnlich geht's auch Kyla, das Großartige an diesem Mädchen, dass man wirklich von der ersten Minute an sowas von in sein Herz oder in ihr Herz schließt. Sie hat einen eigenen YouTube-Kanal, beziehungsweise einen Vlog, Videoblog, bei dem sie ganz selbstsicher super motivierende Videos hochlädt, wie man gut durchs Leben kommt als 13-Jährige und dass man einfach quasi, ja, man soll zu sich selber stehen, und sie gibt da ganz großartige Tipps für Leute. Das Interessante dran ist, im echten Leben ist sie das komplette Gegenteil, und jemand, der selber diese Tipps bräuchte, beziehungsweise diese Tipps nicht anwenden kann, sie hat halt verschiedene soziale Ängste, beziehungsweise ich würde sagen, sie hat eine soziale Angststörung, Panikattacken bei einer Poolparty und etc. Also sie ist wirklich, sie ist ein wahnsinnig sympathisches, nettes Mädel, das man einfach gern in den Arm nehmen würde, wenn man sie sieht. Und gleichzeitig, wenn man weiß, sie hat diesen Videoblog, wo sie diese Videos hochlädt, das macht sie einfach so viel. Es ist extrem authentisch. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass so ein 13-Jähriger existiert, die das genauso macht und genauso versucht, irgendwie aus sich rauszukommen, obwohl sie es, wenn sie tatsächlich jetzt unter ihren Mitschülerinnen und Mitschülern ist, einfach nicht schafft. Ja, und wir sehen einfach ein paar Tage in ihrem Leben mit ihrem alleinerziehenden Vater, der auch ganz, ganz großartig ist. Übrigens gespielt von Josh Hamilton, den kennt ihr vielleicht aus einer anderen Vaterrolle. Und zwar, wie ich gestern nachgelesen habe, hatte ich einen kleinen Aha-Moment, spielt er auch den Vater von Clay Jensen, dem Hauptdarsteller in Tote Mädchen lügen nicht. Nur hat er da viel mehr Bart und Brille und ist schwer wiederzuerkennen. Deswegen, glaube ich, habe ich ihn nicht erkannt. Genau, also es sind 94 Minuten an Zurücklehnen und wirklich zuckersüße, super lustige, extrem sympathische, aber auch teilweise halt total traurig und super nahbare in die Tragikomödie. Und ich glaube auch gerade jetzt vielleicht in Corona-Zeiten ist das wirklich ein Film, den ihr euch angucken solltet, weil es geht halt auch viel darum, wie das funktioniert, Kontakt zu anderen Leuten aufzubauen, wenn es eigentlich nicht so gut funktioniert. Und es hat aber trotzdem genug Feel-Good-Aspekte, dass ich ihn euch auf jeden Fall empfehlen werde. Und Esther nickt auch schon die ganze Zeit. Ich glaube, ja, du magst ihn auch, genau. Esther.
Ich habe den auch vor einer Weile gesehen und fand den ganz super. Und für mich war das auch noch ein Stück weit so ein bisschen ein Einblick in, wir sind ja jetzt auch schon über 30, in die Jugend von heute, wo man mal sieht, okay, wie die sozialen Medien da dann auch wichtiger Teil sind, um irgendwie zur Clique dazuzugehören. Aber irgendwie bleibt man ja dann doch außen vor, wenn man es nur zu Hause in seinem eigenen Zimmer aufnimmt. Und das fand ich echt schön verarbeitet, dass es dann irgendwie doch Tiefgang hatte bei all der Leichtigkeit, die Darsteller und vor allem die Hauptdarstellerin mitbringt. Also die hat mich maßlos beeindruckt und die kannte ich vorher auch gar nicht. Also definitiv eine Empfehlung.
Ja, genau. Die Hauptdarstellerin, wie heißt sie nochmal? Elsie Fischer, glaube ich. Genau. Ich habe es mir jetzt... Ja. Sehr gut, danke. Ich habe es mir blöderweise nicht aufgeschrieben. Genau, Kyla wird von Elsie Fischer gespielt. Die kannte ich vorher auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob sie schon mal eine größere Rolle hatte davor. Und sie macht das so toll, wirklich. Ganz große Empfehlung. Macht einfach heute Abend mal Netflix an und gebt Eighth Grade ein. Also Eighth, so ein bisschen umständlich geschrieben, aber heißt achte Klasse. Genau. Und Esther, dann machen wir mit unserem vorletzten Tipp weiter. Den habe ich vielleicht ein bisschen falsch eingereiht in unsere von Horror bis Comedy, aber du wirst uns gleich aufklären. Was hast du noch mitgebracht?
Weil Romantik drin ist, können wir es gerade so eher in die positive Schiene schieben. Ich habe mitgebracht, wie sollte es anders sein? Es muss auch eine Fantasy-Serie hier rein. A Discovery of Witches, also die Entdeckung von Hexen übersetzt, aber hat im Deutschen auch den Discovery of Witches Titel. Und das habe ich witzigerweise vor kurzem erst entdeckt, weil das bei uns nur bei Sky zu sehen ist, also Sky Ticket oder Sky Go, je nachdem, was ihr da habt. Und das hat jetzt auch schon 2 Staffeln, da kam jetzt Anfang des Jahres die 2. Staffel, da dachte ich, Mensch, da muss ich auch mal die 1. aufholen. Und es geht um eine Historikerin, die aber gleichzeitig auch eine Hexe ist, das aber irgendwie verleugnet. Und die trifft auf einen Vampir. Und normalerweise sind da die Rassen recht verfeindet. Also es gibt Dämonen, Vampire und Hexen sind, glaube ich, die drei hauptübernatürlichen Gebiete. Und wie sollte es anders sein? Die zwei verlieben sich trotz allem, versuchen dann das Geheimnis eines Buches zu klären, wovon die magische Welt bedroht ist oder das Gleichgewicht in dieser Welt. Zur Handlung, ja, muss man dann einfach mal sich drauf einlassen, ohne jetzt von vorher zu viel vorab zu sagen. Am Anfang dachte ich, da sind da ganz schöne Twilight-Parallelen drin, so wie das aufgezogen wird. Und vor allem auch deswegen witzig, weil die Hauptdarstellerin Theresa Palmer für mich immer so eine Ersatz-Kirsten Stewart war. Die sehen sich nämlich sehr ähnlich und die hat auch schon in dieser Zombie-Twilight-ähnlichen Sache Warm Bodies die Hauptfigur gespielt und jetzt wieder so eine ähnliche Rolle, aber das geht dann auch ein Stück weit weg davon. Also es kommen dann auch ganz andere Sachen dazu, dieser Krieg oder diese Auseinandersetzung zwischen den unterschiedlichen übernatürlichen Wesen. Dann gibt's in der 2. Staffel noch eine Zeitreise weit zurück in die Vergangenheit, wo wir natürlich die wunderschöne Kostüme dazu bekommen dadurch, weil natürlich dann auch ein bisschen damit gespielt werden kann. Und das ist echt eine schöne Fantasy-Welt, in die ich da eingeladen wurde und wo ich mich dann gerne drauf eingelassen habe. Insofern, ja, kann ich das durchaus Fantasy-Fans ans Herz legen, die jetzt alles schon gesehen haben, was es so gibt an Fantasy-Sachen, die da draußen sind. Basiert doch auf einer Buchreihe der All-Souls-Trilogie von Deborah Harkness. Nicht Agatha Harkness. Komisch, dass die auch eine Hexe ist oder über Hexen schreibt. Ja, also durchaus eine nette Fantasy-Exkursion, wenn ihr da noch was sucht in die Richtung.
Das finde ich gerade sehr lustig. Agatha Harkness aus WandaVision, ne?
Genau.
Genau, 2 Staffeln bei Sky, meintest du? Mhm. Und wie viele Folgen sind das so?
Das sind immer nur so 10 pro Staffel, wenn ich mich richtig erinnere. Ja.
Genau, weil eine Frage von mir wäre jetzt, gibt's da dann, also die lösen keine Fälle oder so, ne? Die sind quasi einfach in der übergeordneten Handlung da auf dieses Buch fixiert?
Genau, das ist wirklich ein Staffelbogen, beziehungsweise sogar ein Serienbogen, der da gespannt wird. Also eine richtig kontinuierliche Geschichte, die erzählt wird. Klar gibt's immer noch unterschiedliche Probleme, die zwischendurch gelöst werden, aber es ist schon eher eine übergreifende Erzählung, ja.
Und spielt zu Beginn in der Gegenwart?
Genau, das fängt in der Gegenwart an, wo die Theresa Palmer, die ihre Historikerin, die da am wunderschönen Oxford, im wunderschönen Oxford arbeitet, auf den ihren Vampir trifft, der von Matthew Good gespielt wird, auch ein wunderbarer Schauspieler.
Herrlich.
Zum Beispiel aus Downton Abbey bekannt. Also ja, und dann auch viele Gesichter, die ich noch nicht so kannte, aber die ich jetzt auch sehr zu schätzen gewusst habe, wo ich dachte, Mensch, da lernst du noch ein paar Leute kennen, die durchaus interessante Laufbahn wahrscheinlich noch vor sich haben, würde ich prophezeien.
Ja, Matthew Goody, da war ich mir immer nicht sicher, wie man dieses E da am Ende noch ausspricht. Ja. Den fand ich auch immer schon ganz toll. Der hat doch auch die Hauptrolle gespielt in diesem super unangenehmen... Ach, wie hieß der denn, dieser Film?
Ich weiß, wen du meinst, welchen Film du meinst, aber ich war gerade, oh, das war, ja, auch so ein Mystery übernatürlich am Rande irgendwas, ja.
Genau, also viele von euch da draußen wissen jetzt vielleicht, was wir meinen. Dieser eine Film mit Matthew Goody und, oder Matthew Good und der Teenagerin am Klavier. Genau, uns fällt der Titel gerade nicht ein, aber vielleicht wisst ihr es, ich reich's in den Shownotes nach, der war nämlich auch ziemlich gut. Da spielt er auch ganz, ganz großartig. Genau, A Discovery of Witches. 2
Stoker.
Staffeln bei...
Stoker, ich hab's gerade nachgeguckt.
Stoker, danke. Der wird definitiv auch eher weiter am Anfang unserer heutigen Reihenfolge eingeordnet werden. Er ist teilweise extrem brutal und auf jeden Fall zutiefst unangenehm die ganze Zeit über, aber auch sehr unterhaltsam, Stoker. Genau, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem letzten Tipp heute. Jetzt sind wir wirklich bei Sitcom angelangt. Also ich habe nicht zu viel versprochen. Am Ende wartet eine Comedy auf euch. Und zwar sind wir noch einmal bei Apple TV Plus. Also an alle, die Apple TV Plus haben und diese vielen Serien noch nicht geguckt haben, ran an den Serienspeck. Und zwar schließen wir ab mit Mythic Quest Raven's Banquet. Das ist unser letzter Tipp für heute. Und das ist eine Workplace-Sitcom, also eine Comedy-Serie, die quasi den Arbeitsalltag von einer bestimmten Berufsgruppe zeigt. Gibt's ja verschiedene Workplace-Sitcoms, wie zum Beispiel Scrubs ist eine im Krankenhaus oder Parks and Recreation ist als eine in dem, ja, in der Parks and Recreation Abteilung. Oder The Office, was eben der Klassiker ist, einfach einen sehr anstrengenden Büroalltag zeigt. Und bei Mythic Quest Raven's Banquet ist das Besondere, warum ich die Serie so gerne mag, dass sie den Arbeitsalltag von einem Videospielentwicklerstudio zeigt. Also von dem, es geht ganz viel um den kreativen Leiter, es geht um die Chefentwicklerin, es geht um den Marketingchef und generell um den Produzenten des Spiels, also der sich um das, der halt eigentlich die Ansagen machen müsste, was er aber nicht macht in der Konstellation, wie es hier ist. Und auch interessant für Leute, die It's Always Funny in Philadelphia lustig fanden, das Ganze ist von 3 Leuten, die auch dort schon vor bzw. hinter der Kamera tätig waren, und zwar Charlie Day, Megan Gans und Rob McElhenney. Wobei Rob McElhenney oder McElhenney?
Keine Ahnung.
Weiß ich leider jetzt nicht. Auf jeden Fall ein cooler Name. Der spielt auch die Hauptrolle. Und zwar spielt er den unfassbar unsympathischen, geht das wieder los, schließt sich der Kreis wieder zu Servant tatsächlich, die Leute hier sind auch alle unsympathisch. Er spielt den unglaublich narzisstischen kreativen Leiter, dies von einem mega erfolgreichen Online-Multiplayer-Rollenspiel namens Mythic Quest. Und die Serie heißt deswegen Mythic Quest Raven's Banquet, weil die Serie damit startet, dass sie eine Spielerweiterung namens Mythic Quest Raven's Banquet launchen, also online bringen quasi. Und das ist natürlich enormer Druck für alle, weil sie müssen sich, obwohl sie so beliebt sind, natürlich noch mehr steigern, damit noch mehr Leute das spielen, Kohle eingenommen wird, etc., etc., sich selber finanzieren. Und wie Esther vorhin schon meinte, dass es teilweise ist es super schwierig, bei Serien dran zu bleiben, wenn die Hauptdarsteller unsympathisch sind. Bei Comedy-Serien, finde ich, verhält sich das aber nochmal anders, weil Comedy-Serien spielen auch ganz oft damit, dass die Komik dadurch entsteht, dass alle so unerträglich sind und sich immer weiter reinsteigern dadurch in die absurdesten Situationen. Und das ist hier tatsächlich so. Gleichzeitig ist mit der Chefentwicklerin Poppy Lee mein absoluter Lieblingscharakter, auch eine sehr, sehr coole Frauenfigur in der Spielebranche gelungen. Und tatsächlich, manchmal kann sich Mythic Quest nicht so ganz entscheiden, will es jetzt soziale oder ja wichtige Thematiken in der Videospielbranche, wo viel drüber diskutiert wird, abdecken, oder will es wirklich eine vollkommen absurde, schräge Comedy über absolut narzisstische Charaktere sein in der kreativen Branche. Und es nimmt beides so ein bisschen mit. Dadurch wirkt es manchmal ein bisschen viel auf einmal. Ich habe aber die erste Staffel unglaublich genossen und vor allem kann ich es Leuten ans Herz legen, die gern Videospiele spielen. Es gibt sehr viele Anspielungen, dann wird es, glaube ich, noch mal witziger, wenn man auch die ganzen Anspielungen versteht auf andere Spiele. Und Mythic Quest erinnert schon sehr an World of Warcraft. Also alle, die das gespielt haben, werden sich da auf jeden Fall wiederfinden. World of Warcraft ja immer noch eins der erfolgreichsten und beliebtesten Online-Multiplayer. Und ich spiele ja ziemlich viel und ich fühlte mich total abgeholt dadurch. Hat das sehr viel Spaß, das zu gucken. Aber auch wenn man kein Videospiel-Fan ist, dann lohnt sich's trotzdem, finde ich. Es gibt auch eine ganz, ganz tolle Standalone-Folge in der Mitte der Staffel, die dann irgendwie so ein paar Jahrzehnte zurückgeht, wo es um ein Liebespaar geht, das gemeinsam irgendwie so der Aufstieg und Fall von einem Liebespaar in der Videospielbranche. Und dann denkst du dir, wo kam diese Folge denn gerade her? Die war so großartig, auch mit ganz bekannten Schauspielern, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Ich habe leider den Namen vergessen. Sie wird auf jeden Fall gespielt von der Mutter aus How I Met Your Mother. So viel kann ich euch sagen. Und sie haben auch die letzte Folge, ist eine Corona-Folge, heißt, es ist während der Pandemie gedreht worden und jeder hat es von sich zu Hause aufgenommen. Also die ganze Folge ist ein langer Videocall zwischen den ganzen Mitarbeitern dieses Videospielentwicklerstudios. Und ganz, ganz großartig, ganz, ganz bezaubernd. Und es gibt tatsächlich auch ein paar traurige, sehr nahbare Momente. Im Großen und Ganzen ist es absolut bescheuert und sehr, sehr viel Spaß, das zu gucken. Also wenn ihr eine heitere, bisschen absurde Comedy wollt, wenn ihr so Sachen wie The Office gerne mögt oder andere ein bisschen fiesere Comedy-Serien, dann guckt auf jeden Fall in Mythic Quest Raven's Bankett rein. Und eine 7,2 Community-Bewertung bei Moviepilot. Esther, hast du es gesehen?
Nee, tatsächlich noch nicht. Also ich hatte mir mal den Trailer angeguckt und fand dann den Hauptcharakter sehr unsympathisch.
Ist er auch.
Wie du schon meintest, aber das gehört natürlich dazu. Ich bin jetzt nicht auch der größte Workplace-Comedy-Fan. Was mich noch so ein bisschen am meisten interessiert hat, war, dass anscheinend der Titel so, der klang so nach Fantasy. Ist es sicher ein Fantasy-Spiel, wenn du es mit World of Warcraft vergleichst? Gibt's denn da irgendwelche Spielesequenzen drin, die da irgendwie eingebaut werden? Oder wird das noch irgendwie mehr in die Serie mit reingenommen? Oder sind das wirklich nur die Entwickler, die da im Mittelpunkt stehen?
Man sieht immer wieder mal auch Szenen aus dem Spiel, mhm, und es ist auch eine sehr ähnliche Welt, wie man es von Warcraft, von dem Warcraft-Universum kennt, also mit verschiedenen Rassen, ich glaube eben Menschen, Orks, Zwerge, ich weiß nicht, was da noch alles rumlief, ich weiß nicht, ob es jetzt auch noch Nachtelfen gab oder was das war bei Warcraft, das ist so lange her, dass ich Warcraft 3 gespielt habe, obwohl ich es so geliebt habe. genau, also da wird immer mal wieder was eingebaut. Das fand ich tatsächlich auch ganz cool, dass immer mal wieder müssen sie quasi ins Spiel, um irgendwas zu fixen oder treten im Spiel gegeneinander an, wenn sie irgendwas ausfechten wollen zum Beispiel. Das ist auch ganz, ganz cool gemacht tatsächlich. Und was ich dir auf jeden Fall sagen kann, wenn du den Hauptcharakter unsympathisch findest, er kriegt auf jeden Fall noch mehr Tiefgang. Mhm. Er kriegt noch einiges an Tiefgang im Verlauf der ersten Staffel und er kriegt auch sehr, sehr viel Kontra von eben der Chefentwicklerin Poppy Lee. Und deswegen funktioniert es auch sehr gut, weil sie ihn immer wieder erdet. Obwohl sie natürlich selber auch mal ihre Ausschreitungen hat, wie jeder Charakter. Und Community-Fans werden sich freuen, weil Danny Pudi eine Rolle spielt, wieder einen sehr unnahbaren, sehr, sehr schon, also in dem Fall ist es kein autistischer Charakter, aber ist auf jeden Fall sehr wenig nahbar und spielt den Marketingleiter auch eine sehr, sehr lustige Rolle. Genau. Das war unser letzter Tipp für heute. Mythic Quest, Doppelpunkt, Raven's Bankett bei Apple TV Plus. Eine Staffel gibt's. Ich glaube auch, dass es verlängert wurde.
Ich glaube auch, habe was von der zweiten gelesen, ja.
Genau, da freue ich mich auch schon besonders drauf. Und dann kommen wir noch zu unserem letzten Kapitel in dieser Podcast-Folge. Eins vorweg, wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn ihr uns gerne hört, denkt dran, wir sind auch zu abonnieren. Wir sind nicht nur zu hören. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann macht das sehr gerne bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict oder wo ihr sonst so eure Podcasts hört. Genau, und dann kommen wir noch zur Fanpost. Das größte Dankeschön immer geht natürlich an euch da draußen raus, an alle lieben Fans und Zuhörerinnen und Zuhörer. Ohne euch wäre Streamgestöber nur die halbe Miete, wollte ich gerade sagen. Ohne euch wäre Streamgestöber nur zu 10% zu lustig auf jeden Fall. Und Esther, du hast Feedback mitgebracht.
Genau, ich habe über Ostern Post gekriegt über Instagram von Rick. Und der schreibt, als Fan und regelmäßig Hörer von Streamgestöber würde ich mich freuen, wenn ihr Folgen über die Serien Yellowstone und Bosch machen würdet. Mich würde eure Meinung dazu interessieren. Und dann, ich habe auch ein bisschen mit ihm geschrieben und natürlich habe ich Yellowstone gesehen, aber ich glaube als einzige bei uns in der Redaktion. Und ich überlege gerade, wann habe ich denn davon erzählt? Es muss in dem Beste Serien 2020 Podcast gewesen sein. Da hatten wir nämlich schon mal drüber gesprochen, dass diese wunderbare moderne Western-Serie, die ich vielleicht ein bisschen mit Succession und ein bisschen mit diesen ganzen anderen Taylor-Sheridan-Filmen wie Wind River oder Sicario den Film vergleichen würde. Die hat so eine ganz tolle Stimmung, aber die war halt bisher immer nur bei Sony AXN zu sehen, also so einem ganz obskuren Sender. Ist jetzt aber seit letzten Freitag bei Amazon Prime bei den Channels dabei. Also man kann da jetzt wieder so einen Channel dazu buchen, wie wir es vorhin schon bei Stars Play gesagt hatten, dem Sony AXN Channel. da ist dann vielleicht die Schwelle ein bisschen niedriger, da noch mal reinzuschauen, weil das wirklich eine großartige Serie ist mit Kevin Costner und Kelly Reilly und fantastischen Darstellern und einem tollen Familienintrigendrama im wunderschöner Landschaft der USA.
Also alle, die sich gefragt haben, wo war Kevin Costner die letzten Jahre, dort ist er.
Er reitet wieder herum und schaut sich Landschaft an und diktiert seine Familie, was sie machen soll. Nee, genau. Und also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, die ich auch gerne unterstützen würde, die Rick uns gegeben hat. Und dann habe ich auch noch mit ihm zu Bosch geschrieben, was ich nicht kenne. Hast du das mal gesehen, Andrea?
Tatsächlich habe ich zwar Bosch nicht gesehen, nein, aber ich weiß, dass es eine der mit Abstand bestbewerteten Fall der Woche Serien ist, die es so gibt, weil ich war letztens auf der Suche nach einer neuen Serie mit Fällen der Woche und dadurch bin ich auch auf Evil gestoßen, aber ich habe gesehen, Bosch war da auch ganz oben mit dabei auf der Liste und hat wahnsinnig gute Bewertungen. Ich habe es aber nicht gesehen, möchte jetzt aber reingucken.
Ja, mir geht's nämlich auch so. Er schrieb auch so die langlebigste, erfolgreichste Amazon-Eigenproduktion und einen Kopf, der Fälle löst und gleichzeitig irgendwie im Mord seiner Mutter ermittelt und so in der alten Schule ein bisschen überall aneckt, wenn man das so kennt, dann immer jeweils Staffelbögen hat für größere Fälle, wie sich das anhörte. So ein Whodunit als Perle mit Jazz und Bourbon und was da so dazu gehört. Und ich habe auf jeden Fall Lust, jetzt auch mal reinzuschauen, genau. Können wir uns ja vielleicht mal gemeinsam auf die Fahne schreiben, uns das mal anzuschauen.
Ja, und haben wir... Ja.
Mit Hauptdarsteller Titus Welliver, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Ich verbinde ihn in meinem Kopf vor allem mit Lost und dem Mann in Schwarz dort. Also auch ein klasse Darsteller. Ja, danke für diesen Tipp, Rick, auf jeden Fall. Den geben wir hier schon mal weiter. Vielleicht noch an andere, die sich auch melden, sagen, das ist super, müsst ihr gucken.
Ja, danke an diese tollen Tipps von Yellowstone und Bosch. Ich finde es ganz interessant, weil wir jetzt damit auch noch zwei weitere Geheimtipps reingeschmuggelt haben in unseren Geheimtipp-Podcast. Die werde ich euch natürlich auch nochmal in die Shownotes reinballern, die beiden Tipps, damit ihr das auch noch auf der Brille habt, wenn ihr später nachgucken wollt, was ihr jetzt eigentlich gucken sollt heute Abend. Genau, ich habe auch noch was mitgebracht, und zwar haben wir eine Mail bekommen von dem Andreas, und er schreibt, dass ihm die Podcast-Folge von letzter Woche, die Streaming-Highlights im April 2021, richtig gut gefallen hat. Da hatten wir euch nämlich darum gebeten, uns Feedback zu geben zu der Podcast-Folge, weil wir ausprobieren wollen, jeden Monatsende für quasi den darauffolgenden Monat, Ende März war es jetzt eben für diesen April, der ja schon angefangen hat, eine Übersicht zu machen, was die wichtigsten Serien sind, die ihr nicht verpassen solltet. Und das wollen wir regelmäßig machen und euch fragen, wie ihr das findet, ob wir das regelmäßig machen sollen. Und Andreas fand das super. Er schreibt, ich werde definitiv in einige von euch vorgestellten Serien reinschauen. Super finde ich auch, dass ihr Serien wie Tonis Welt ansprecht. Solche kleineren Serien gehen nämlich oftmals im Netz unter, sodass man sowas gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Genau, für alle nochmal zur Erklärung. Tonis Welt ist das Spin-off, das jetzt, glaube ich, bei TV Now startet in diesem Monat. Hört am besten einfach den Podcast. und zwar das Spin-off von Club der Roten Bänder. Genau, die Serie habt ihr bestimmt schon mal gehört. Andreas schreibt, vielen Dank dafür, macht weiter so und führt bitte das Konzept so weiter. Alles klar, das war auf jeden Fall schon mal ein positives Feedback. Danke, danke, danke dafür, Andreas. Feedback ist natürlich extrem wichtig für uns, zu wissen, was bei euch gut ankommt und was nicht. Wir hören natürlich immer gerne von euch, was euch gefällt. Wir sehen zwar die Zahlen, was hören mehr Leute, was hören weniger Leute, aber so Feedback in Worten ist dann ja meistens noch bereichernder, als immer nur auf die Zahlen zu gucken. Genau, und eine sehr interessante Sache. Ich habe bei Twitter gelesen, dass manche glauben, dass wir Streamgestöbe in unserer Freizeit machen, und wollte richtig stellen, dass das nicht stimmt. Wir, Esther und ich, arbeiten tatsächlich gerade. Wir machen Streamgestöber auf Arbeitszeit. Wir machen das als Teil von Moviepilot in der Moviepilot-Redaktion. Das wollte ich einmal nur richtig stellen. Wir machen das zum Glück nicht in unserer Freizeit, auch wenn es so viel Spaß macht, dass ich es fast in meiner Freizeit, dass es sich fast so anfühlt, genau. Jawohl. Wenn ihr uns sonst noch unterstützen wollt, dann wie gesagt, gerne abonnieren, schreibt gerne einen Kommentar bei zum Beispiel Apple Podcast oder Podcast Addict geht das. Da könnt ihr auch eine Sternebewertung und einen Kommentar hinterlassen. Da freuen wir uns auch besonders. Nehmen wir auch immer gerne mit in den Podcast. Ansonsten weiteres Feedback und Themenwünsche geht immer an podcast@moviepilot.de. Jawohl, und wenn ihr jetzt noch weitere Folgen hören wollt, dann könnt ihr, wie schon gesagt, gerne in die letzte Folge 135 reinhören, wo wir über die wichtigsten Serien im April reden, die natürlich auch noch nach dem April gelten, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und Folge 121, da habe ich mit Esther auch über einen riesigen Serien- und Filmeschwall geredet, und zwar über die über 309 Filme und Serien bei Disney Plus. Folge 121, da gucken wir, was lohnt sich. Genau, ansonsten, wenn ihr Walking Dead Fans seid und ein bisschen tiefergehende Sachen hören wollt, wo wir auch, wo wir quasi auch auf den Inhalt eingehen, weil ihr es schon gesehen habt, wo wir auch spoilern, könnt ihr zum Beispiel jetzt unsere Recap-Schnack-Folgen anhören, die ich mit Max gemeinsam aufgenommen habe. Und Esther hat auch zwei mit Max aufgenommen und Eve hat auch eine mit Max aufgenommen zu den 6 Zusatzfolgen von The Walking Dead. Genau, da könnt ihr mal die Recap-Schnacks suchen in eurem Streamgestöber-Feed. Esther, sag doch mal, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts finden?
Mich könnt ihr lesend finden bei Moviepilot natürlich mit Artikeln, die unter Esther Stroh oder Strawstar zu finden sind und auf Twitter und Instagram als Straw-Star, wo ihr euch zum Beispiel meine Ostereier angucken könnt, die ich mit Fantasy-Symbolen versehen habe aus Filmen und Serien.
Das ist, fand ich ganz, ganz großartig. Ich habe es auch geteilt bei Instagram gleich nochmal, und ich habe auch, nicht sofort alle 4 erkannt tatsächlich. Interessanterweise habe ich mir bei Game of Thrones schwer getan, weil ich nicht gleich wusste, dass dieser dreiköpfige Drache oder beziehungsweise das, was aussieht wie ein dreiköpfiger Drache, Game of Thrones ist. Genau, Wheel of Time.
Das war quasi schon eine Vorschau, auf was noch kommt. Ich habe gerade das Wheel of Time, das erste Buch, Eye of the World, gelesen, und da ist es eine Fantasy-Serie, die wir uns auch noch auf die Fahne schreiben sollten, und deswegen ja. Als Empfehlung jetzt schon mal einen Blick drauf zu werfen. Ich habe einfach weitergeredet, Andrea.
Ach, du hast einfach weitergeredet. Das ist aber schön. Dann muss ich mir das gar nicht aufschreiben, weil dann hat das ja auch niemand bemerkt, dass das Internet gerade hing. Wundervoll. Dann kann ich euch auch noch sagen, wo ihr mich finden könnt außerhalb des Podcasts. Und zwar bei Twitter und Instagram unter Andrea Woeger, also Andrea Wöger, mein Name. Wenn ihr das eingibt, findet ihr mich. Und beim Moviepilot gibt's mich auch unter Andrea Wöger und unter Science Fiction klein und zusammengeschrieben. Ich habe keine Ostereier bemalt und auch keine Fotos davon gemacht, aber ihr findet andere spannende Serien- und Filmentdeckungen von mir auf Twitter und Instagram. Genau, dann bleibt mir nur noch zu sagen, habt eine schöne verkürzte Arbeitswoche oder Schulwoche. Und
oder Ferienwoche, für die, die noch zur Schule gehen.
Stimmt. Oh, das waren Zeiten, als man noch so, als, ja, ich kann nicht drüber nachdenken. Habt auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Bleibt zu Hause, bleibt gesund und streamt was Schönes. Tschüss.
Tschüss.
Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen am podcast@muipilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.muipilot.de/podcast.